Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Sendung im Dezember 2021. Heute mit Leszek.
Hi.
Und mit Sebastian.
Hallo.
Und mit meiner einer. Ich bin Ingo. Hi. Ja. Seid ihr in Jahresendstimmung?
Ja, irgendwie schon, oder?
Also keine irgendwie Ahnung, nicht so wirklich.
Gefühlt haben wir gerade erst die Jahresvorschau für dieses Jahr gemacht und jetzt sind wir hier schon beim Jahresende, ne?
Ja, ging dieses Jahr zu schnell vorbei?
Ja, irgendwie nicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite schon, oder?
Ja, ich glaube, das ist so ein Ding, wenn man älter wird, dann kommt einem das sowieso alles schneller vor.
Das kann doch sein. Ja. Jeder wird ein Jahr älter.
Das ist nicht ganz schlimm, schlimm, schlimm.
Ich weiß nicht, die Stimmung ist irgendwie nicht so ganz eingekommen, weil man kommt ja eh nicht so ganz vor die Tür und dann
das ist das auch,
lebt man hier so seiner eigenen Welt. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass überall noch mehr LEDs leuchten als sonst.
Aber das ist doch schön. Also wir haben jetzt auch gerade mit 1000 Lichtern oder so unseren Obstbaum draußen geschmückt. Mit 1000 bunten Lichtern. Es sieht schön aus. Ich mag das, wenn es so ein bisschen bunt draußen ist und alle ihre Häuschen schmücken und so. Da kommt wenigstens so ein bisschen Feeling auf, wenn man schon nicht irgendwie sich in großen Gruppen treffen kann und feiern gehen kann und irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt und irgendwie so Sachen machen kann. Wobei in Berlin gäbe es noch Weihnachtsmärkte, aber ich war auf keinem.
Ja, bei uns hier in Mainz gibt es auch noch Weihnachtsmärkte, also einen Weihnachtsmarkt. Die haben das auch ganz witzig geregelt, dass man so ein Bändchen bekommt. Und nur wenn man so ein Bändchen hat, kann man dann an den Buden überhaupt irgendwas erhalten.
Mhm. Okay, da bist du dann gecheckt,
Köln, ich,
ob du 2G hast.
Ja.
Ja, ich war trotzdem noch nicht da, weil es mich irgendwie nicht dahin gezogen hat. Und wir haben unseren eigenen Weihnachtsmarkt beziehungsweise unser Glühweinständchen dann im Hof gemacht und haben den Grill angeschmissen noch nebenbei, war ganz witzig.
Das ist auch
gegrillt zu Weihnachten, ja. Perfekt.
Ja, gut. Also so ein bisschen in Stimmung, aber nicht so wie früher. Ich meine, wie früher wird sowieso nicht mehr, oder? Wird immer anders.
Ja.
Dann kommen wir noch mal zu. Wir haben uns ein bisschen die Jahresvorschau 21, also wahrscheinlich saßen wir im Januar alle zusammen. Saßen wir auch zu dritt zusammen, ich weiß gar nicht. Waren wir drei?
Das? Ich glaube schon, ne?
Ja. Waren wir nur zu dritt? Kann schon sein. Das ist schon wieder so lange her. Oder auch nicht. Je nachdem. Und dann haben wir uns die Sachen mal aus dem Januar genommen und jetzt gehen wir die Sachen so ein bisschen durch und quatschen einfach drüber, was uns so dazu einfällt. Oder auch nicht einfällt. Wir haben geredet über Linux auf dem PC
genau.
Und da das irgendwie ARM, Notebooks und Tablets mehr kommen werden, haben wir predicted, wie heißt das auf Deutsch? Vorhergesagt.
Vorhergesagt, ja. Ja, stimmt.
Gesagt, vorhergesagt, genau.
Ist ja mit dem Jing OS und dieser neuen Variante von Linux auf Tablets beziehungsweise Notebooks ist ja eine neue Firma aufgestiegen quasi, die dann zumindestens jetzt an erste Tester schon das Tablet JingPad verteilt hat. Und die starten da richtig durch. Die haben da auch noch Pläne für einen Laptop mit ARM und ich glaube sogar ein Smartphone wollen sie mal machen, aber da ist noch nichts Konkretes dazu rausgekommen. Und das hat sich dann doch von einem, ja sagen wir mal, Gerücht, dass da mal was kommen sollte Anfang Januar, dann doch so weit entwickelt, dass ja jetzt schon Leute das getestet haben und dass man auf YouTube ganz, ganz viele Testexemplare und Tests dazu sieht. Mein Testexemplar ist leider noch nicht angekommen. Ich habe zwar eine Bestätigung bekommen, dass die mir eins zuschicken wollen zum Testen, aber bisher leider ist das noch nicht der Fall. Und ich glaube auch die Leute, die das gekauft haben, kriegen die Retail-Version noch nicht, weil die noch nicht da ist. Da muss man sich also noch aufs nächste Jahr vertrösten.
Ja, das war ja auch so ein, also es war ja, Indiegogo-Kampagne, ne? Konntest Geld einschmeißen und es vorbestellen sozusagen. Und ich habe auch hin und her überlegt, nachdem ich ja jetzt schon, weiß ich nicht, bei 3 Tablets auf die Schnauze gefallen, 3 Linux-Tablets auf die Schnauze gefallen bin, habe ich diesmal jetzt gesagt, nee, ich werde das jetzt nicht Kickstarten oder Indiegogo oder Crowdfunden, ne? Ist am besten. So, ich warte jetzt mal ab. Und wenn es jetzt wirklich die ersten gibt und dann auch die ersten sozusagen ausgeliefert haben, dann werde ich mir vielleicht eins kaufen, weil sowohl mit diesem Jolla-Tablet hier auf die Schnauze gefallen, als da war ja nochmal zwischendurch auch so ein KDE-Tablet oder Aaron.
Oh ja, das genau.
Sego, der
das wurde auch nie ausgeliefert.
Machen. Ja. Da habe ich, glaube ich, auch Geld reingeworfen gehabt damals. Und irgendwie sind die alle nix geworden. Und dann gab es nochmal so ein Jolla-Tablet, also so ein Sailfish-OS-Tablet, ja, aber nicht von Jolla, sondern von irgendeiner anderen Firma, die das auch mal machen wollte, auch irgendwelche Chinesen oder so. Das ist auch nichts geworden, die sind auch einfach spurlos verschwunden mit dem Geld. Also irgendwie hatte ich so Pech damit. Ein VTAP hatten wir auch mal eine Zeit lang. Also es war so irgendwie, alles ging
schief. Ist vielleicht auch besser, dass du das dann mit nicht mitsupportet hast, weil sonst wäre das vielleicht auch nichts geworden.
Na, bleibt abzuwarten, ob es was wird. Ja, gucken wir mal. Aber wenn, dann würde ich sagen, genau, es lag daran, dass ich nicht mitgemacht habe. Das würde ich mir dann auch auf die Fahne schreiben.
Also ja, Gott, ich habe mir das jetzt, ich habe mir das auch mal genauer angeschaut. Ich habe mir das auch jetzt extra für die Sendung nochmal in einer VM installiert.
Also das JingOS. Also das
JingOS, genau, um halt einfach mal drauf zu schauen, weil ich habe leider auch kein Tablet, auf dem man das irgendwie installieren kann. Und ich war dann doch jetzt gerade vor Weihnachten und im Hinblick, dass unsere Waschmaschine sich verabschiedet hat, dann zu geizig, mir das passende Tablet da zu kaufen. Es steht schon länger auf meiner Liste, aber bis jetzt hat es irgendwie so, gab's noch kein gutes Angebot für, man kann ja auch auf dem Huawei MateBook installieren, beziehungsweise auf den Windows Surface Tablets. Und da hätte ich natürlich dann eher so dieses Surface Pro 6 oder sowas genommen, aber die sind gebraucht auch noch sehr teuer. Also über 800 €, und das habe ich dann doch nicht eingesehen jetzt aktuell dafür. So wichtig war es mir dann doch nicht, aber ich habe es mir jetzt dann wenigstens meiner VM angeschaut. Es hat ein bisschen gedauert, das installiert zu bekommen. Also für alle, die das mal installieren möchten, man sollte, also ich musste mit wegen der Grafikeinheit ein bisschen rumspielen, bis ich die Auflösung größer stellen konnte, um es zu installieren. Beziehungsweise man muss dann über den, auf dem Bildschirm gibt es so einen Setting-Button, und da kommt man dann in die KDE-Settings rein, und da kann man dann die Anzeigeaufstellung, die Auflösung höher stellen, weil der Installer halt größer ist als diese 360 mal 640 oder so ein Scheiß, was der da am Anfang eingestellt hatte. Und dann kommst du nicht an die Knöpfe, und du kommst aber leider auch nicht mit der Tastatur an die Knöpfe, weil sie irgendwie außerhalb des Bildes sind oder so, Gott, was weiß ich. Genau, aber wenn man es dann installiert hat, es fühlt sich auf jeden Fall ganz, ganz gut an. Klar, ich kann leider das Touch-Feeling an sich jetzt nicht testen. Man hat da zwar so, wie man es auch bei Android, wenn man so Videos sich anschaut, kennt, statt einem Mauszeiger halt eben so einen, ja, fetten Daumenabdruck, den man da durch die Gegend schiebt, also so einen dickeren Kreis. Die ganzen Programme gehen halt immer im Fullscreen auf. Was ich jetzt leider nicht testen konnte, ist so diese Programmübersicht, wie man es von Android oder Apple Smartphones kennt, wo man so seine Programme im Hintergrund halt sieht und zumachen kann. Da kam ich leider jetzt nicht hin. Wenn man zurück möchte, per Tastatur muss man in der unteren linken Ecke doppelt klicken. Das muss man auch erstmal drauf kommen. Ich habe ein bisschen gesucht und hatte die Sachen immer mit Alt-F4 abgeschossen, um halt wieder auf ein Startbildchen zurückzukommen, bis ich dann halt auf diesen Trick gekommen bin.
Ich wollte gerade sagen, Alt-F4 auf so einem Tablet ist ein bisschen schwierig.
Ja, normalerweise hast du das über Wischgesten, aber die Wischgesten sind halt jetzt mit Maus etwas schwierig nachzumachen.
Das Gute ist aber,
das benutzt dann halt so, dass du.
Das Gute, es benutzt ja die gleichen Wischgesten wie Android oder iOS. Das heißt, von unten nach oben wischen und dann bist du in diese Multitasking-Ansicht oder vom Rand wischen und dann gehst du einen Schritt zurück. Das ist also schon
genau,
ziemlich intuitiv.
Genau, du hast halt auch dieses, also schnell von unten hochwischen, bist du auf dem Startbildschirm und langsam genau. Kriegst du diese Übersicht und so Sachen, genau. Das ist also wirklich schön gemacht, sieht auch grafisch sehr schön aus. Es fehlt halt noch an allen Ecken und Enden ein bisschen was. Also gerade auch der Jing Store, da ist noch nicht viel drin. Das sieht man auch in den YouTube-Videos immer wieder. Das war jetzt auch in der Version, die ich installiert habe, nicht anders. Da sind dann wirklich nur so Krita und ja, der Firefox war, glaube ich, noch drin und sowas. Das war's dann aber auch schon. Was man nicht vergessen darf, gerade jetzt auf diesem Jing-Pad, da kann man halt dann eben auch nur Anwendungen installieren, die auf ARM halt kompiliert sind. Mhm. Das ist so ein Limit, wobei ich denke, durch den Raspberry Pi ist das, glaube ich, kein Limit, was man großartig merkt.
Ja, das stimmt.
Also da
die
sind
meiste
ja schon
Linux-Software gibt's auch für ARM, ja. Ja, das, was genau. Auch interessant ist bei JingOS oder beim JingPad zumindest, ist, dass ja auch eine vollständige Android-Unterstützung mitkommen soll. Das heißt, da wirst du in Zukunft auch genau. Android-Anwendungen ausführen können. Ne? Das ist auch eine Eigenentwicklung laut
genau.
der Firma. Ja.
Seltsam. Ja, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, aber sie scheinen es wirklich halt sehr fokussiert anzugehen, den ganzen Kram. Kann man halt nur Daumen drücken, dass es was wird, weil es wäre eine schöne Entwicklung und auch die, also der Stift scheint ja wohl wirklich eine sehr gute Variante zu sein, den sie da schon verbaut haben, auch in diesem JingPad mit über 4000 Druckpunkten und so Sachen, also ja, ich war schon in der Versuchung, es zu bestellen. Ich habe leider die Indiegogo Kampagne verpasst, weil sonst hätte ich da mitgemacht.
Okay. Nee, also ich habe die absichtlich sausen lassen, aber das hatten wir
ich ja auch.
Gerade.
Ja, hättest du mal was gesagt, dann hätte ich das wenigstens so. Mitmachen
ja.
können. Ja.
Nee, dann nachher wäre es gescheitert, weil es bei Proxy dann ist sozusagen, dann hätte ich dir das gesagt und dann du, aber das, nee.
Stimmt,
gebe lieber nicht ein, das Risiko. Ja, nee, also ich fand's auch spannend, dass sie da stetig weiterentwickelt haben an dem Ding. Also wir hatten ja am Jahresanfang, ich meine, da hatte ich meine Bedenken auch schon geäußert, aber da war es auch noch gerade so ganz jung, da war das so, oh, das soll vielleicht bald kommen. Und sie haben ja dann immer weiter fleißig an ihrem JingOS sozusagen gebastelt und immer wieder Updates auch gebracht. Gibt auch eine relativ große Telegram-Gruppe, in der man drüber diskutieren kann. Ich hatte den auch irgendwann genau. mal wie viele Leute sind jetzt hier? Naja, gut, groß. Also sind 300 Leute drin, zumindest in der ich bin. Aber die Sachen, die man anspricht, also da reagiert auch irgendein Community-Manager oder so, weil ich hatte mal einen Fehler auf der Webseite gefunden und gesagt, das passt so irgendwie nicht. Weiß ich nicht, was sie da zusammen gefotoshoppt haben. Auf jeden Fall war das Tastaturlayout kein richtiges Tastaturlayout. Also da weiß ich nicht, entweder haben sie es falsch zusammen gefotoshoppt oder da hat irgendjemand wirklich die Tasten falsch beschriftet. Jedenfalls war das nichts Deutsches, nichts Amerikanisches, irgendwas, was es so nicht gab.
Ja, man darf ja nicht vergessen, dass das Ganze halt eine chinesische Entwicklung ist und das merkt man auch, wenn man das System das erste Mal halt verwendet. Ich habe natürlich dann gleich das Terminal geöffnet und dann per Apt noch das ein oder andere Update eingespielt und das erste, was du siehst, sind chinesische Schriftzeichen.
Okay.
Das gibt dann so im ersten Moment ein mulmiges Gefühl. Man muss halt da doch dann in die Config-Files und dort einmal die Sprache umstellen. Das scheint über die GUI noch nicht so richtig zu funktionieren, weil ich hatte in dem Installer eigentlich schon Deutsch ausgewählt, beziehungsweise dann Englisch für das System. Und das scheint aber leider noch nicht so richtig beim Installer dann beim System später anzukommen. Genau, aber das ist relativ schnell gemacht. Das sind zwei Config-Files, wo man da kurz noch einträgt, dass man DE haben will und welche Tastatur-Layout da genutzt werden soll. Und dann kann man dann da auch loslegen.
Hm. Das ist, glaube ich, auch ein guter
Punkt.
Also dieses guter Punkt, darüber zu reden, worauf das Ganze basiert und dass da tatsächlich auch ein richtiges Linux drunter steckt, ne?
Genau, also das ist ein umgebautes Ubuntu. was sie da verwenden mit einem KDE Touch beziehungsweise KDE Plasma in dieser KDE Touch Ausführung. Und das Ganze haben, ich weiß nicht, ob KDE das so gemacht hat, weil ich selber ja kein KDE-Nutzer bin, da müsstet ihr dann was zu sagen. Aber sie haben halt das relativ stark angelehnt an an das iPad, also an die Apple-Devices, wenn du dann von oben aus der Statusleiste runterwichst, dass du dann so eine glasige Ansicht von WLAN, Bluetooth, also diese ganzen Statusschalter und so Sachen hast. Sieht sehr hübsch aus und lässt sich auch eigentlich ganz gut bedienen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein iOS-Klon, würde ich auch so sagen. Also die haben das selber gebastelt, das kommt nicht vom KDE-Projekt. Das KDE-Projekt hat meines Wissens nach nur den normalen Desktop und dann noch die Plasma Mobile für Smartphones. Aber ansonsten haben die halt in Sachen Tablets nichts aktuell. Und da hat das Jing-Team da selber dran gearbeitet und so eine Oberfläche zusammengebastelt, die wirklich sehr stark wie ein 1:1-Klon aussieht von iOS. Oder iPad OS.
Ja. Ja, bleibt zu hoffen, dass sie das auch irgendwie wieder zurückgeben und dass man, weiß ich nicht, ob, man weiß jetzt nicht.
Ja, ich meine, die haben viele Patches bereits.
Die haben ein GitHub-Repo.
Ja, eben, die haben auch viele Patches, glaube ich, geschrieben, die dann auch teilweise mit nach KDE geflossen sind. Ich weiß nicht, ob direkt, ob sie da Patches eingeliefert haben oder ob wegen dem GitHub-Repo dann ein paar KDE-Leute draufgeschaut haben, gesagt haben, ah, guck mal, das haben die so und so gelöst oder das haben sie so und so gepatcht und vielleicht sollte man da eine Lösung auch für finden, upstream. Das ist ja schon sehr spezifisch, aber ich glaube, die sind auch mit dabei, dass also da Open-Source-mäßig zusammenzuarbeiten, ist auch nicht so, glaube ich, für chinesische Firmen so, dass ja, das Parkett, auf dem sie sich normalerweise so bewegen, deshalb ist das, läuft das so ein bisschen anders ab da, aber ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung. Ja.
Okay, das klingt doch schon mal gut.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Entwicklung, ja. Also klar, wir könnten vielleicht mal noch eine deutsche Firma oder eine englische Firma da haben, die auch sowas macht, aber das, wie Ingo ja schon gesagt hat, die sind bis jetzt alle gescheitert.
VTEP, sage ich nur. Deutsche Firma, VTEP.
Das ist schade, weil ich glaube halt, das ist schon, gerade diese, die haben das ja auch so wirklich gemacht, wie es dann von den Surface sind und sowas. Und ich persönlich bin schon der Meinung, dass das eigentlich einen guten Anwendungsfall hat, ja? Wenn das gut ineinander überfließt, so dass ich die Tastatur antappe und dann auch darüber direkt los weiterschreiben kann und so Sachen.
Ja, das macht schon Sinn, ja.
Also wir hatten ja letztes Jahr noch gesagt, oder beziehungsweise Anfang des Jahres, dass immer weniger Leute halt Computer zu Hause haben. Das hat sich ja durch die Krise dann doch ein bisschen relativiert, weil dann doch alle jetzt auf Homeoffice umgesprungen sind und dann doch gemerkt haben, vielleicht wäre ein PC ganz sinnvoll und nicht nur ein Handy.
Ja, also gerade der Absatz an Rechtern, an Laptops ist doch nochmal sprunghaft gestiegen. War ja so, dass du eine Zeit lang einfach gar nichts gekriegt hast. Also, ja.
Ja, das lag aber, glaube ich, auch an der Chip-Krise, oder?
Nee, die kam ja jetzt erst dieses Jahr dazu.
Genau. Also es war einfach so, dass du letztes Jahr keine Laptops kaufen konntest, weil es wurde alles leer gekauft.
Du hast ja auch keine Headsets bekommen, du hattest keine Webcams bekommen, es war ja eigentlich alles weg. Da hätte man sein Equipment vergolden lassen können in der Zeit.
Ja, aber Kameras gibt's mittlerweile, Laptops wahrscheinlich auch wieder. Aber auch bei uns auf Arbeit, da heißt es jetzt einfach, naja, es kriegt keiner mehr einen Desktop. Also außer du willst halt irgendwie einen, weil du, weiß ich nicht, Cut-Anwendung oder irgendwas machst. Mhm. Ansonsten kriegt jetzt jeder erstmal einen Laptop und eine Dockingstation und Monitore und dann ist gut. Und dann kannst du das Ding halt auch mit nach Hause nehmen.
Ja, letzten Endes günstiger wird's halt dadurch nicht, aber es ist halt sehr viel flexibler einzusetzen.
Ja, das stimmt.
Also ich habe jetzt auch hier drauf geachtet, wenn man sich was kauft, dass dann halt direkt ein USB-C-Anschluss wenigstens dabei ist, mit dem du dann laden und Display übertragen kannst. Ich weiß, der Standard ist leider ja da auch so ein bisschen schwierig manchmal. Aber wenn man da ein bisschen drauf guckt, dann hat man da auch was für die Zukunft. Ja.
Gut, aber unsere Prognose war ja eigentlich, dass ARM-Notebooks und Tablets kommen wollen. Und ARM-Notebooks haben wir ARM Notebooks gesehen? Viele?
Ja,
ja, haben wir schon.
Da habe ich jetzt gerade eben
ja
noch mal parallel etwas rausgesucht. Ich kann es leider nicht wirklich aussprechen. Also beziehungsweise die haben MNT Research heißt die
genau,
Firma.
Ja,
das ist eine Firma aus Berlin, glaube ich.
Aha.
Die bauen ARM Notebooks. Aber das sind, also sie können, ich glaube, sie haben schon so eine Nutzergruppe, aber mich catcht es nicht, weil das ist halt wirklich so ein, ja, 90er-Jahre-Notebook von der Form, vom Formfaktor her, von der Größe. Dafür ist aber so, dass du eben alles selber auseinanderbauen kannst, umändern kannst und dran rumbasteln kannst, ja.
Aber die Leute, die mal auf dem Foto waren, also die waren in den 90ern noch nicht so richtig.
Nee, die waren in den 90ern noch nicht so groß tätig, da stimme ich dir zu, aber wie gesagt, das Device, wenn du dir das anguckst, so von der Größe her, es hat halt unten einen großen Kasten dran. Ich sag, es erinnert von der Optik her so ein bisschen an die ThinkPad T61, T60, so in dem Dreh, aber es ist sogar ein Ticken dicker unten drunter. Was sie sehr witzig gemacht haben, sie haben dann als Abdeckplatte unten drunter so eine Plexiglasplatte und dann kannst du halt in die Innereien reinschauen. Mhm.
Ah,
und da siehst du dann halt auch, wie sie da die Akkus drin haben und so Sachen. Du kannst halt wirklich daran alles ändern, auch ob du jetzt einen Touchpad haben willst oder das ist halt auch so wieder, das ist sogar eher schon fast 60er-Jahre-Style, so ein Trackball mit vier
Tasten sogar.
Mit fünf Tasten außenrum.
Aber sie schreiben hier irgendwas Amiga 2000, 3000, 4000 Grafikkarte. Aha. Also ist es ein ARM? Was ist es denn jetzt überhaupt? Ist es ein ARM? Ist es ein... Mir ist es nicht ganz klar.
Ja, die haben da, glaube ich, mehrere Produkte.
Ich weiß auch nicht, also sie haben...
Einmal den Laptop und dann haben sie einen Expansion Powerboard für einen Amiga auch noch.
Ah, okay. Das sind unterschiedliche
Sachen.
Ja, sie
haben ja auch in dem Laptop ist wohl ein WLED-Backlight installiert. Also ich glaube, sie meinen damit wirklich WLED, was man auf einen ESP32 spielen kann. Zumindest hätte ich sonst nicht so genannt.
Okay, und dieses Notebook, was heißt es? Reform heißt es, kommt auf jeden Fall mit Debian GNU Linux und ist ein ARM Cortex A53.
Genau.
Ja.
Hat ein 4 GB DDR4-RAM drin. Und gut, es hat natürlich auch eine ordentliche Ausstattung jetzt so an den Ports, also 3 USB 3 Ports, 2 USB 2 Ports,
es ist aber open, ist den größten Teil auch open Hardware, also das, was sie machen konnten, haben sie offen gemacht, ne?
Genau, das ist halt auch denen ihr Ziel, deswegen ist das hat schon seine Daseinsberechtigung, ich sag halt nur, es wird halt nicht den Konsumermarkt beherrschen, also ich persönlich würde es mir halt auch nicht kaufen, weil den Laptop, den ich benutze, der ist für mich als portables Device eigentlich zum Einsetzen und dafür ist das Teil dann doch einfach zu dick.
Das stimmt. Da wäre, glaube ich, das Pinebook eher was für dich, das Pinebook Pro. Das gibt's, glaube ich, gab's Anfang des Jahres zu kaufen. Jetzt ist es gerade, wo ich gerade im Shop nachgeschaut habe, leider out of stock, aber das wird wahrscheinlich irgendwann mal wieder drin sein und das sieht eher schon moderner aus. Also da hast du dann tatsächlich so, ja, MacBook-ähnliche Vibes, würde ich mal fast schon behaupten. Und sehr dünn, sehr flach.
Das ist schön, ja.
Ja. Und es hat auch 4 GB Arbeitsspeicher. Ein Rockchip.
So ein bisschen Ästhetik muss sein.
Genau, das stimmt schon, ja. Es muss ja auch schön portabel sein. So ein Laptop willst du ja nicht nur zu Hause haben, sondern willst du ja dann vielleicht irgendwann mal, wenn es wieder geht, irgendwo hinreisen mit und mit den mit dabei haben. Und vor allen Dingen ist ja ein ARM-Prozessor drin, da hast du ja auch diese unendlich lange Akkulaufzeit, die willst du ja auch mal ausnutzen, ne?
Genau. Und ansonsten hat aber, ich glaube, aber ich, ja, die sind glaube ich, nicht in Deutschland verfügbar, System 76. Ja, auf die kommen wir später auch nochmal ganz kurz zu sprechen.
Ja, das amerikanische Bude.
Die haben wohl auch ARM-Books, aber ich habe da jetzt keine Ahnung welche. Ich habe das nur so kurz am Rande mal mitgekriegt, dass die ARM-Prozessoren verbauen.
Ja, das kann sein. Die hatten wollten. Da auf jeden Fall Pläne mit, das stimmt schon. Das ist halt, glaube ich, das größte Problem in diesem Jahr war tatsächlich die Chip-Krise, die vor allen Dingen ja auch ARM-Prozessoren getroffen hat. Und aus dem Grunde ist halt vieles, was da als Projekte vielleicht angekündigt worden war, auch nicht wirklich was geworden. Also zum Beispiel Huawei hat angekündigt, da ein Matebook mit ARM-Prozessor rauszugeben und dann mit Deepin Linux drauf. Und da ist leider, glaube ich, nichts von geworden, außer ein paar Prototypen. Und ich glaube, die haben auch ein RISC-System vorgestellt. Aber dann kam die Chip-Krise, dann kam dieser ganze US-Boykott noch dazu und dann ist, glaube ich, da wirklich nichts raus geworden. Aber das wäre auch ziemlich interessant gewesen, weil das ja auch ein ziemlich großer Hersteller ist, wenn er da Linux-ARM-Notebooks auf den Markt bringt und ordentlich Finanzen reinhaut in die Entwicklung von Linux auf ARM, dann hätte das ja wirklich was Großes werden können.
Ja, so er zeigt auf jeden Fall, dass er Durchhaltevermögen hat. Ich meine, die Smartphones scheinen sich ja sogar zu verkaufen, ohne dass da Google mit dabei ist. Also
ja, das, viel weniger als die, vorher, also zumindest sind sie noch nicht tot, sagen wir mal so.
Nee, sie sind nicht tot und die Präsentationsflächen, die sie einnehmen in den Märkten, ist schon beachtlich, muss ich sagen. Also die lassen sich da auch jetzt noch nicht lumpen und das zeigt mir zumindest, ich meine, Google ist ja jetzt seit über einem Jahr nicht mehr dabei, dass sie entweder Durchhaltevermögen haben oder dass es halt das Geschäft doch noch funktioniert, ja, wenn man es gut bewirbt.
Ja, das kann durchaus sein. Oder dass einfach deren Finanzen noch nicht erschöpft sind und die gesagt haben, so ein Durstjahr oder zwei, das halten wir auch noch durch. Na, es wird interessant zu sehen.
Lass mal halt sagen.
Es wird interessant zu sehen sein, was die denn noch weiterentwickeln wollen, weil jetzt sind sie ja so ein bisschen abgeschnitten auch vom ARM-Markt, so ein bisschen, also von ARM-Prozessoren und sie können zwar Qualcomm-Chips kaufen, dann aber ohne 4G und sowas alles und das wird ja auch für Notebooks und für Tablets immer wichtiger, dann vielleicht auch 5G zu unterstützen. Es wird interessant zu sehen sein, ob sie nicht vielleicht doch eher dann die RISC-Schiene so ein bisschen gehen werden, weil da gibt es weniger Probleme mit irgendwelchen, ja sagen wir mal, Patenten oder den US-Beschränkungen, die da worauf gesetzt wird. Huawei ist jetzt, glaube ich, auch der Linux Foundation beigetreten, sondern die haben ein neues Projekt gestartet und das ist der Apache Foundation beigetreten. Das ist auch eine Linux-Distribution, die ist aber eher für IoT gedacht, nennt sich OpenEuler und da sieht man auch schon ein paar so Geschichten, wo das dann weggeht von ARM und hin zu RISC geht und ein paar RISC-Boards werden da schon unterstützt und paar kleine Anwendungen gemacht und das ist, glaube ich, immer so der erste Schritt, weil IoT-Geräte sind ja diejenigen, womit man dann wohl am ehesten Geld verdienen kann im Business-Umfeld, wenn es darum geht, hier Entwicklungsgeschichten zu machen für Großfirmen oder sowas. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das da so auch so ein bisschen was pushen wird in Richtung neue Prozessorenentwicklung. Weg von ARM hin zu RISC.
Das wäre ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Also was Huawei ja trotzdem, ich meine, die Entwicklung ihrer Smartphones scheint ja trotzdem gut voranzugehen. Sie führen jetzt mit, glaube ich, 2 oder 3 Smartphones sogar diese DocX, also diese Liste mit an für die besten Smartphone-Kameras.
DxOMark, ja.
Genau, DxOMark, da sind sie jetzt mit, soweit ich weiß, mit 3 Smartphones vorne oder haben jetzt zumindestens, genau, die haben, erster Platz ist das P50 Pro, dann auf dem 3. Platz ist das Mate 40 Pro und dann auf dem 4., 5., 6. Platz ist das 40 Pro, das normale, genau, das 40 Pro Plus und 40 Pro.
Aber das sind Geräte, die kann man hier nicht kaufen, ne?
Doch, die kann man hier kaufen.
Doch,
das Mate 40,
das 40 Pro kannst du hier kaufen.
Kannst du kaufen,
Fall.
Das Pro Plus nicht. Musst du importieren.
Aber das 50 Pro, glaube ich, kommt mit soll auch hier kommen.
Genau, das kommt nächstes Jahr. Das kommt aber mit einem anderen Prozessor. Und das ist Ah, Huawei ist so ein bisschen am Cheaten, muss man ganz ehrlich sagen, weil die haben DxOMark ein Handy geschickt mit einem Grafikprozessor, der dann nicht wirklich verkauft worden ist. Das heißt, die haben den wirklich das Beste vom Besten zum Testen geschickt und hatten dann in China was verkauft. Weil ich habe auch ein P50 Pro hier mir importiert und das hat einen anderen Grafikprozessor. Immer noch top, würde ich sagen, top 5 oder top 3. Aber es ist kein deutlicher Vorsprung vor all den anderen, wie das die letzten Jahre so war. Also man merkt da die US-Sanktionen doch sehr schon an, dass das da ein bisschen eingeschlafen ist, dass die Kooperation mit Sony so ein bisschen eingeschlafen ist, dass sie da an die Sensoren nicht rankommen, dass die dann ausweichen müssen auf andere Sensoren und dass die Technik ein bisschen umstellen müssen. Also ich hätte mir das auch gewünscht und wäre dann auch richtig begeistert gewesen, hätten die halt eben noch den vollen Zugriff auf ihre Prozessoren gehabt und auf die Sensoren von Sony, dann wäre das, glaube ich, ein komplett anderes Gerät gewesen und ja, dann hätten wir wahrscheinlich einen 1 Zoll großen Sensor drin gehabt und aber so ist das halt alles eingeschlafen, so ein bisschen, auch wenn sie immer noch spitze sind. Ja,
ja, es ist sehr schade, was da läuft, weil das ist schon eine Marke, um die es dann doch schade ist in diesem Markt. Also die haben wirklich auch einiges vorangetrieben in dem Bereich.
Ja, und sie haben auch vor allen Dingen
das Problem.
Ja, sie haben auch vor allen Dingen viel vorangetrieben in Sachen Open Source, zumindest was den chinesischen Markt angeht. Sie haben ja ihr eigenes Betriebssystem Open Source gemacht, also eigenes Betriebssystem mit viel AOSP-Code mit drin. Aber zumindest ist da was passiert, was sonst so, weil wer kennt sonst irgendwie große chinesische Firmen, die da irgendwie sich in Open Source beteiligen? Da gibt es also sehr wenig nur. Und dass dann so ein großer Konzern da mitmacht, ist, glaube ich, interessante Geschichte. Aber ja, müssen wir schon schauen, was daraus wird.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber gerade ARM-Books, das wird, glaube ich, es wird mehr werden. Also jetzt, wo Apple halt auch diesen Siegeszug damit macht, also
genau,
die Notebooks von denen müssen ja wirklich der absolute Hammer sein.
Ja, also die sind verdammt schnell. Also ich habe
gehört.
Also meine Frau hat ein MacBook Air M1 sich geholt dieses Jahr und das Teil rennt schon richtig schnell. Hat keinen Lüfter, also wird passiv gekühlt und du kannst da Videos bearbeiten, Videos rendern. Das läuft doppelt oder dreimal so schnell wie auf meinem Intel-Prozessor mit 4 Kernen, 8 Threads. Das ist also wirklich schon ein großer Unterschied. Aber das ist halt ein geschlossenes Ökosystem. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass ARM keinen wirklichen Standard hat, was die Erkennung von Hardware angeht. Also es gibt ein paar Standards, aber die nutzt keiner. Deshalb würde ich nicht sagen, dass es ein Standard ist, sondern das ist einfach ein großes Potenzial, was da verschenkt wird und wo nur Apple sich durchsetzen kann. Und das ist so ein bisschen, wenn Microsoft noch die Macht hätte, da so ein bisschen für eine Standardisierung zu sorgen, wäre das, glaube ich, was. Linux hat das nicht. Und Microsoft hat es schon mal versucht, weil die hatten ja diesen PCI-Standard auch schon mal oder die Schnittstelle und den ARM-Standard, den es dafür gibt, auch schon mal in ihre Windows-Phones mit eingebaut. Aber das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Und deshalb bin ich da eher skeptisch, was ARM-Notebooks angeht. Weil ich habe auch schon vor, was sind es jetzt mittlerweile, 12 oder 13 Jahren ein ARM-Notebook gehabt mit Linux und war begeistert davon, dass ich da 13 Stunden Akkulaufzeit rausgeholt habe, wo andere vielleicht 2, 2,5 Stunden oder 3 Stunden nur rausgeholt haben bei ihren Intel-Kisten. Aber es von dem an hat sich in Sachen Performance hat sich viel getan, auch alles auf GPU wird jetzt da gerendert, das ist alles schön und fein, aber es fehlt einfach der offene Standard, die offenen Treiber dafür. Es wird viel am Linux-Kernel rumgedoktert, aber wenn du dir das anschaust, die ganzen Vorteile, die ARM hat, die kannst du unter Linux nicht ausnutzen, weil es eben keine ordentlichen Treiber gibt. Es gibt meistens Treiber, die werden für Android geschrieben, unter ARM oder für ARM-Prozessoren und wenn du dann kein Android hast, dann hast du eben verkackt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb viele da auf Treiber setzen, immer auf die Android-Schicht setzen. Also hier Huawei mit ihrem neuen System haben Android drunter, weil eben alle Treiber da sind. Selfish OS nutzt Android-Treiber, weil es gibt halt nichts anderes. Ubuntu Touch, das Gleiche. alles andere ist also eingeschlafen und der Weg dahin jetzt, also ich sehe keine rosige Zukunft dafür, dass Linux ordentlich auf ARM laufen wird. Das wird eher problematischer, würde ich mal behaupten.
Ja, das ist aber ja auch, das ist ja der größte Punkt, warum auch die Updates so schwierig sind unter Google, also fürs Android-System und alles.
Genau, ja.
Weil da ja wirklich für jeder Prozessor dann eine eigene Anpassung bedarf und alles. Eigentlich Image. Müsste.
Genau. Eigenes Image, eigene Blobs. Ja.
Also da müsste eigentlich Google noch ein bisschen mehr Druck machen und ich glaube, die sind die einzigen, die da auch Druck machen können an der Stelle.
Ja, aber sie verkaufen keine Hardware selber an der Stelle.
Ja,
das ist halt
ja,
das.
Ja, das ist das Problem.
Aber sie haben Interesse daran mittlerweile, dass die Geräte etwas länger unterstützt werden, weil sie müssen
das
sich ja doch schon auch am Markt orientieren.
Also so wie ich Google verstanden habe, wollen die ja auch so ein bisschen, sind ja eher den Weg gegangen, wir machen jetzt unseren Android-Linux-Kernel mehr so Upstream-mäßig, das heißt, wir benutzen direkt den Linux-Kernel und machen dann so wenig Patches wie möglich. Aber die gehen auf der anderen Seite dann den Weg, ja, wir wollen einen generischen Linux-Kernel irgendwie anbieten für alle Hersteller und dass dann on top die Treiber kommen, so dass im Grunde genommen das größte Problem von dem Linux-Kernel eben, dass es keine Treiber-API gibt, die stabil bleibt, die versucht Google, so wie ich das verstanden habe, mit dem neuen Konzept dann ja über ein Bord zu werfen und dann im Grunde genommen eine stabile API zu schaffen, eine stabile API, Treiber-API zu schaffen für den Linux-Kernel. Und dann wird ja interessant zu sehen sein, ob dann die Linux-Community, die Linux-Kernel-Community mitspielt oder ob da den Steine in den Weg gelegt werden, weil natürlich Google, wenn sie so einen stabilen Kernel-Treiber-API, wenn die sowas machen, dann natürlich vor allen Dingen die Hersteller anzieht oder unlockt, die proprietäre Treiber schreiben. Und da werden wir mal sehen. Es war ja schon mal kurz im Gespräch, dass der Linux-Kernel so umgebaut wird, dass die Nvidia-proprietären Treiber nicht mehr dagegen gebaut werden können. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn Google den Schritt geht, dass so eine stabile API da für Treiber gemacht wird, dass dann irgendeiner beim Linux-Kernel durchaus sagt, ja, müssen wir mal drüber reden, dass sowas zu verbieten. Und dann kann es dann durchaus wieder interessant werden, ob dann Google auf die Idee kommt, ja, dann machen wir den Android-Kernel, den forken wir dann doch und entwickeln unser, oder den Linux-Kernel forken wir dann doch als Android-Kernel und entwickeln dann unser eigenes Zeug. Oder die sagen, okay, Linux ist nicht mehr und setzen auf ihr Fuchsia oder Fuchsia oder wie man das auch aussprechen soll.
Stimmt, das haben sie ja auch noch. Oder wollen, weiß nicht, wird es noch groß entwickelt, aber
ja, es wird noch entwickelt. Die haben jetzt sogar, glaube ich, dieses Jahr, die hatten so, was waren das, so Assistenzsysteme mit so einem kleinen Display gehabt. Das hatte die Uhrzeit und hatte dann auch so Wetter angezeigt und du konntest auch mit dem reden. Das haben die jetzt umgestellt von einer eigenen proprietären Lösung hin zu Fuchsia. Also das wird auf jeden Fall weiterentwickelt und im Hintergrund läuft man schon sich warm, die Probleme, die man mit Android hat und der GPL, das einfach dadurch zu umgehen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt unseren eigenen Mikrokernel entwickelt und alles BSD-Lizenzbasis, da gibt's also dann weniger Probleme, was das angeht. Stabile Treiber-API, ja. Stabile Treiber-ABI auch und ja, dann hat man das Problem mit dem Linux-Kernel nicht so sehr, ne?
Das wird noch ein Kampf, der wird uns noch beschäftigen, vermute ich. Genau. Ja. Ich habe mal auch noch einen Artikel verlinkt von GNU Linux CH, da sagt jemand, ARM war ein Fehler. Also das geht auch so ein bisschen in die Richtung, die wir gerade so andiskutiert haben, dass ja, dass es eben kein stabiles Treibermuster da gibt, dass es kein BIOS gibt, was sich einfach um alles kümmert erstmal und dann das System startet und das schon alles weiß, wie es mit der Hardware umgehen muss. Dass das alles unter ARM nicht vorhanden ist und dass das natürlich ein großes Problem ist, dass man dann für jedes Telefon, für jedes Smartphone, für jedes Tablet ein eigenes Image braucht und das eben nicht so ein klassisches Linux-System ist, wo einfach alles läuft, wenn ich es gebootet habe. Und genau, das natürlich ein ganz, ganz großes Problem ist. Also klar, wir haben Raspberry Pi, da funktioniert das alles super, in Anführungsstrichen, weil auch da sind ja auch so ein paar binäre Blobs drin. Aber das ist groß genug, aber das richtet sich halt auch eindeutig an eine Entwickler-Community oder eine Bastel-Community. Und ja, und das hat mich dann, als ich das gelesen habe, auch nochmal zum Nachdenken gebracht, ob ARM-Notebooks jetzt wirklich so das sind, wo man hingehen will, weil ja klar, wir haben Google, die das mit Chromebooks ein bisschen durchdrücken, klar, wir haben eins der bekanntesten ARM-Notebooks, die Apple-Dinger, und Linux läuft ja jetzt auch mittlerweile da drauf, einfach weil da das Interesse von der Bastel-Community groß genug ist, dass man das reverse-engineert und dann drauf zum Laufen bringt, aber ich weiß nicht, ob das Interesse dann so groß ist für jedes noch so poplige Gerät, ein lauffähiges System zu haben, was dann auch noch geupdatet wird. Das ist halt dann unter x86 schon ein bisschen einfacher.
Das ist aber halt auch das ist aber auch irgendwie so das Problem, weil ich meine, der große Vorteil ist halt leider, und das sehe ich halt auch hier, wenn ich jetzt ein Video bearbeiten will, setze ich mich zum Großteil gar nicht an den PC, sondern nutze mein Tablet. Und das ist irgendwie schon, das ist schon einfach Wahnsinn, dass ich halt auf meinem Tablet ein 4K-Video flüssiger und schneller bearbeiten kann als auf meinem AMD Ryzen 7 Prozessor hier und da erstmal halt einen Spagat machen muss mit vielleicht vorher die Videos zu komprimieren, bevor ich sie bearbeite und alles.
Genau, oder Proxys zu erstellen, ne? Das ist auch das, das ist der große Vorteil, den Leute sehen, weshalb die jetzt zu dem neuen MacBook M1 switchen und weshalb Leute dann, wenn ein Windows-Tablet mit ARM vernünftig läuft, dann auch dahin switchen werden. Und das große Problem für Linux wird sein, weil es keine universelle Plattform mehr ist, keine PC-Plattform mehr ist, diese ARM-Plattform, dass wir dann das Problem haben, wir haben dann nur noch wahrscheinlich spezielle Linux-Versionen für das MacBook und für Windows Surface Book oder sowas. Und vielleicht noch einen dritten Anbieter, aber das war's dann. Das heißt, diese große PC-Landschaft mit, hier hast du, ja, Sony nicht mehr, aber hast du Asus, hast du Acer, hast du HP und hast du andere Hersteller, das wird's nicht mehr geben. Die werden zwar dann auch Sachen machen und werden dann auch vielleicht eine Windows-Version haben, die drauf läuft, aber da ein Linux drauf zu bekommen, das wird um einiges schwieriger sein, weil da hast du einfach, musst du eine komplette neue Linux-Distribution für entwickeln, im Grunde genommen, für ein spezielles Notebook, und das, die Arbeit will sich keiner machen. Stellt euch mal vor, ein Ubuntu müsste für jeden Laptop, den ihr, wo ihr Ubuntu installieren wollt, müsste eine eigene Distro rausbringen. Das macht sich keiner, diese Arbeit. Wenn, dann können das auch diese ganzen kleinen Distros, ich mache ja auch eine ganz kleine Distro, das geht einfach nicht. Das wird dann nur noch, die großen Distributionen werden das können, vielleicht Ubuntu, Debian sehe ich schon im Zweifel, dass sie das schaffen können überhaupt. Und SUSE vielleicht, Red Hat, die werden das noch schaffen können, da eine Distro rauszubringen für die großen Geräte, aber nicht für alle Geräte. Ja, also diese, auch, der PC als Universalplattform stirbt mit ARM.
Genau, die würden es auch nur machen für die Geräte, die oft gekauft werden, die sich lohnen. Ja, also
genau, eben.
Auch Red Hat und SUSE und Canonical werden sich nicht hinsetzen und das für alle Geräte machen, sondern nur für die, wo es sich lohnt.
Ist halt die Frage, wie einfach, ich meine, das sind ja auch alles letzten Endes eigentlich dann Open-Source-Systeme, wie einfach es dann ist, den Code von denen in die anderen Projekte zu überführen. Ja. Aber es ist eine blöde, eine Zwickmühle an der Stelle. Ja. Man will eigentlich diese Leistung halt gerne haben, diese Aufteilung. Und auf der anderen Seite möchte man aber eigentlich gerne die Flexibilität von so einem x86 dann haben, wo einfach klar ist, welchen Teil man da ansprechen muss, um mit der Hardware zu reden. Ne?
Ja, und, genau, und plus dadurch, dass es halt Commodity ist und ich mir halt meine Festplatten kaufen kann, die ich haben will, und auch Sachen austauschen kann. Also selbst bei meinem Laptop, auch wenn es dann nicht mehr so viel ist, was du selber austauschen kannst, aber es trotzdem, ich kann das Ding mit ein paar, also 4 Schrauben lösen irgendwie, und ich kann eine neue NVMe einsetzen, denn es ist halt 2 Terabyte groß und nicht nur 1. Ja. Und ich kann halt irgendwie einen neuen RAM-Riegel einbauen. Gut, geht jetzt auch nicht bei allen, aber bei meinem Rechner, den ich hier vor mir habe, geht es halt. Und das ist halt schon was einfach auch ein Kostenpunkt ist. Ja klar, wenn ich mir jedes Mal einen neuen Laptop kaufen muss, nur weil ich ein paar Gigabyte mehr RAM oder ein paar Terabyte mehr Speicher haben will, dann haben wir noch ganz andere Müllprobleme auf diesem Planeten.
Wird auf jeden Fall so kommen. Ich sehe das jetzt, das, was du gesprochen hast, ich sehe das als eine Nische an. Dass Leute wie wir, dass wir so einen Laptop aufschrauben, dass wir neue NVMe einbauen oder sowas, das sehe ich schon als Nische an. Das wird immer mehr eine Nische und das wird immer mehr zu einer Nische auch. Das heißt, die Leute, die dann mehr Speicher haben wollen, die kaufen sich halt einen USB-Stick oder eine externe SSD und dann haben sie es. Oder falls sie dann wirklich mal updaten wollen, dann kaufen sie sich ein neues Notebook, weil sie es anders nicht kennen. Das kennen wir schon, das sehen wir bei den ganzen Handys, die wir haben. Vor ein paar Jahren war es noch normal, dass jeder einen 3,5 mm Klinkenstecker hat. Jetzt musst du so einen blöden USB-C-Dongle haben. Vor ein paar Jahren war es noch normal, dass du eine Micro-SD-Karte dort einlegen kannst. Jetzt musst du da mittlerweile auch mit einer externen Festplatte oder so arbeiten, falls du da irgendwelche Daten kopieren möchtest. Oder alles in die Cloud schieben, was ja auch immer beliebter wird. Und Chromebooks gehen ja auch in die Richtung, alles in die Cloud zu schieben. Ne?
Ja gut, aber das liegt halt daran, dass die Leute nicht mehr brauchen. Und das sehe ich einfach. Ich hatte jetzt hier genau die gleiche Wahl. Da können wir vielleicht dann auch so gleich zum nächsten Thema überswitchen. Hier stand dann halt auch einen PC-Kauf im Haus an und da habe ich dann auch gesagt, es reicht eigentlich für das, was die Anwendungen sind, reicht erstmal eine kleine Kiste, also hier diese Intel NUC-Größe, ja, sowas, so ein Barebone-PC. Da habe ich mich dann auch schon gewundert, als das Ding ankam, da passten dann auch noch zwei Festplatten rein, also zwei so die kleinen Formfaktor, aber habe ich eigentlich gar nicht mit gerechnet, dass das auch noch in dem Gehäuse Platz hat. Da ist ein potenter i5 achte Generation oder sowas drin. 16 GB Arbeitsspeicher, das Ding reicht halt für weit über das hinaus, was hier gemacht wird. Ich habe nämlich dann erstmal dann, als das Ding ankam, dann so geguckt und dann war da Windows 11 drauf. Windows 11 macht erstmal alles wieder anders von der Optik her. Dann habe ich gesagt, naja gut, also wenn jetzt Windows 11 hier drauf ist und die Optik eh anders ist, muss ich wahrscheinlich hier ständig Support leisten, dann mache ich da lieber Linux drauf. Ja. Und dann habe ich mal kurz angefragt, was wird denn für Software eingesetzt? Ah ja, hier, ich gehe immer in die E-Mails und dann mache ich hier das Steuerprogramm auf über den Link. Und ich so, okay, also das heißt, du nutzt den Webbrowser. Ja, nee, ich gehe schon in die E-Mail und da mache ich das dann auf. Mhm. Und da merkst du halt, also das Verständnis, was denn jetzt eigentlich so ein einzelnes Programm ist oder sowas, das ist einfach schon gar nicht mehr da. Na, also es muss auch alles irgendwie so nahtlos übergreifen. Und da habe ich dann halt dann auch, habe ich dann mir das mal so zeigen lassen, was wird denn so angewendet. Dann gab es noch halt mal Rechnung schreiben mit einem Word-Dokument mit so einem vorgefertigten und dann habe ich gesagt, naja gut, also dann spiele ich euch da jetzt mal Linux drauf und dann schaut ihr euch, also weise ich euch da mal ein und das schaut ihr euch jetzt mal so 2-3 Wochen an und wenn es dann scheiße ist, können wir immer noch zurückwechseln. Und damit kommen wir dann auch gleich zum nächsten Thema, würde ich sagen. Also außer ihr habt noch irgendwas zum zu den ARM-Prozessoren zu sagen. Meine Güte heute, ey.
Nee, ich glaube, wir haben da alles drüber gesagt. Genau, auf der einen Seite finden wir es toll, dass da welche kommen. Auf der anderen Seite sehen wir es sehr kritisch und wollen doch an entweder x86 oder vielleicht die neue Hoffnung RISC-V, was da kommt, dass da vielleicht sich eine Hardware-Schiene aufbaut und Linux sich da breit macht. Das sehen wir dann. Wir werden uns die nächsten Jahre dann in diesen Runden damit beschäftigen. Nee, kannst du das nächste Thema aufmachen?
Genau, also ich würde sagen, wir überspringen vielleicht die Desktop-Anwendungen erstmal und springen kurz mal zuallererst halt zu den Linux-Distributionen, weil da habe ich den Bogen jetzt mal gerade gespannt. Hatte sich so angeboten.
Dann musst du es in den Shownotes vorziehen, aber mach mal.
Genau. Genau, wir hatten ja letztes Mal über 30 Jahre Linux geredet, wenn ich mich nicht irre.
Aber es ist auf jeden Fall 30 Jahre Linux haben wir ja.
30 Jahre genau. Linux war ein
ja, dann ja, müssen ja. wir eigentlich mal
ja.
Genau, dann herzlichen Glückwunsch. Genau. Ich habe auf jeden Fall, als das hier anstand, weil Windows 11, wie gesagt, auch so optisch wieder alles geändert hat, was ich an für sich nicht schlecht finde, aber die 0815 Nutzer streckt das halt ab. Deswegen könnte man jetzt auch vielleicht den ein oder anderen Nutzer mehr wieder rüberkarren zu Linux. Vielleicht auch gerade so mit dieser Aktion, die ich durchgeführt habe. Und dann habe ich mal geschaut, was gibt es denn so auf dem Markt aktuell für Linux-Systeme, weil das, was ich mittlerweile einsetze, das kann man halt jetzt keinem Einsteiger vorsetzen. Also einmal habe ich NixOS im Einsatz, einmal Arch Linux. Das sind jetzt so nicht die typischen Einsteiger-Linux. ich habe keine Schmerzen, aber so für den Support werden es dann vielleicht doch am Ende Schmerzen.
Ja, nee. Ja. Mhm.
Genau, und ich habe jetzt bei meiner Oma habe ich das schon lange im Einsatz, habe ich das Elementary OS, was ja so sehr stark an den Mac angelehnt ist, auch eine sehr schöne optische Einbindung hat im Desktop und so Sachen. Aber jetzt habe ich natürlich was gesucht, was eher so in Richtung Windows geht, ja. Und am besten fast 1:1 so aussieht wie Windows 10. Da hat man natürlich auch eine große Auswahl. Weiß nicht genau, warum mich jetzt Linux Mint so abgeschreckt hat. Aber das weiß ich, das habe ich irgendwie direkt verworfen und habe dann aber so ein bisschen rumgeschaut und bin dann auf Zorin OS gestoßen. Ich glaube, Ingo, du hattest das hier geschrieben, eine Aufsteigerdistribution.
Ja, genau. Also weil du hast davon geschrieben letztens und dann bei mir auf Arbeit hat eine junge Studentin, die auch Linux ausprobieren wollte. Und ich gesagt, klar, ich helfe dir, das zu installieren und so. Beschäftige dich damit mit und dann installieren wir das. Und sie hat sich auch Zorin rausgesucht und gedacht, okay, da habe ich eigentlich noch nie was von gehört, aber scheint irgendwie gerade der aufkommende Stern zu sein und du hast es auch geschrieben, da habe ich gedacht, naja gut, dann ist das wohl gerade das Linux, was man als Einsteiger verwenden will. Und
also es ist jetzt in den letzten 12 Monaten auf Platz 12 bei DistroWatch gelandet. Und genau, also es ist halt ein Linux-System, was sich halt gerade auf Umsteiger eingeschossen hat.
Ja, und die Distro gibt es ja auch schon länger. Ja. Sieht auch so aus, wie
genau,
Windows.
Genau, die Distribution. Genau, also die gibt es schon ein bisschen länger, aber sie haben halt viele Features mit drin, die halt so an Windows erinnern. Man kann es aber auch von der Optik her wie einen Mac einstellen. Also es ist wirklich so ein bisschen, wir versuchen hier die Leute aus der Windows- und Mac-Welt auf Linux zu migrieren und es ihnen so einfach wie möglich zu machen. Und ich denke, damit haben sie gar keinen so schlechten Ansatz. Die Webseite ist auch, also die Präsentation auf der Webseite ist natürlich halt auch immer so ein Thema, wenn man sich das erste Mal anschaut. Die ist auch sehr gut gelungen aus meiner Sicht. Und sie bieten natürlich dann so eine nahtlose Integration an, wie wenn ich eine Exe antippe, ist halt direkt Play on Linux mit installiert, mhm. Dann eine große Datenbank hinten dran steht, wie jetzt diese Exe am besten unter Linux lauffähig gemacht wird und alles.
Ah ja, okay.
Das ist halt alles von Haus aus schon direkt integriert. Man hat direkt dieses KDE Connect, haben die umgeschrieben. Also es gibt's ja dann auch nochmal als GS Connect für GNOME. Mhm. Und die haben das zu Zorin Connect umgelabelt und auch eine eigene App für Android dann im Play Store und auch im F-Droid Store. Und dann halt eben so ein bisschen die Nutzerführung da drin geändert, sodass das halt wirklich einfach ist. Das war dann auch so ein Argument letzten Endes, dass man hier jetzt dann das Smartphone direkt mit dem PC gekoppelt hat und man kann jetzt auf dem PC einfach das Smartphone einhängen und den Bilderordner öffnen. Ja, damit catcht man natürlich jeden Nutzer, der 2-3 Mal im Jahr sagt, wie kriege ich denn jetzt die Bilder hier auf dem PC? Ich möchte ein Fotoalbum machen. Ich glaube, das kennen sehr viele von unseren Hörern. Ja. Und das war dann auch so für mich direkt so ein Argument, so, ja, guck mal, da kannst du das direkt mit verbinden und das ist super einfach. Zorin OS geht da auch so ein bisschen den Weg wie Elementary OS, wo man halt eine Spende beim Download machen kann. Bei Zorin OS kann man so eine Pro-Version kaufen.
Was hat man dann?
Ich finde die man hat dann nochmal, also die kostet 39 Euro. Fand ich jetzt preislich eigentlich ganz in Ordnung. Und da sind dann halt nochmal so ein paar mehr Themes dabei. Also sprich, da ist dann Windows 11 noch mit dabei, macOS als Layout mit dabei. Dann klassisches Ubuntu als Layout mit dabei.
Also
das, da kann man nochmal so
das Ubuntu von früher, also das, wie hieß es? Unity-Style, so ein bisschen.
Genau, ja. Also da kann man halt so verschiedene Layouts noch auswählen, die sie damit mit anbieten. Dann haben sie natürlich einen Support, den man damit sich dann halt mit einkauft. Was haben wir denn hier noch? Das
die haben, glaube ich, auch eigene
Connect
Laptops,
kommt halt
die sie
standardmäßig
verkaufen,
mit dazu. Nee, das hab ich jetzt noch nicht gesehen. Oder doch, Computers, doch. Haben sie auch auf der
Webseite.
Eigene Laptops,
hast du recht, ja? Star Labs, die verkaufen da eigene Sachen dann auch noch, haben sogar, glaube ich, die Intel Nux und ein paar Clevo Notebooks. Also Clevo ist so ein Hersteller, der macht so fertig Chassis schon und Designs und ja, sowas alles. Also das verkaufen die auch, das ist auch ziemlich interessant. Und ich meine, sie hatten auch irgendwann mal, vielleicht ist es in der Vergangenheit, hatten die einen Enterprise-Produkt, wo du dann auch wirklich viel bezahlen musstest. Ich glaube, aus dem ist nichts geworden. Die haben es jetzt umbenannt. Das Enterprise-Gedönse ist dann Zorin Grid. Und das bietet dann so eine Art Verwaltungssystem für PCs an, wo du dann quasi ja so eine Art Nextcloud-mäßige Verwaltung hast, um den PC zu verwalten. Also für Server ist das, glaube ich, eher gedacht.
Das Zorin Grid, das ist für Schulklassen und sowas gedacht.
Okay.
Also das ist auch schon so, wie du es gesagt hast, für die Verwaltung von den PCs, aber von mehreren PCs. Also wenn du so eine so einen Schulungsraum hast oder sowas und dann kannst du von deinem von einem Controller-PC die anderen Computer halt beaufsichtigen und damit eingreifen und so Sachen. Sie haben nämlich extra so eine Zorin Education Version und da sind dann halt eben noch einige Programme vorinstalliert für zum Schulen und eben auch diese Variante, dass man auf die anderen Bildschirme zugreifen kann. Also an für sich ist es halt wirklich ein gelungenes Softwarepaket, finde ich. Sie haben da schon einige Features mit dabei, die sehr nützlich sind für den Otto Normal Verwender, aber ich fand es jetzt auch, also beim Einrichten und Benutzen war es sehr flüssig, sehr angenehm von der Bedienung. Man findet die Sachen eigentlich auch direkt. Das sieht auch optisch sehr, sehr hübsch und sehr ansprechend aus. Sie haben dann noch so Sachen integriert wie die Übertragung des Bildschirms auf andere Monitore oder dann das Arbeiten an mehreren Devices, so dass du dann Maus und Tastatur scheren kannst und so Sachen. Das ist dann in dieser Pro-Version mit dabei. Dann kannst du halt mehrere Geräte nebeneinander stellen und mit der Maus einfach von einem Gerät ins nächste wechseln. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der welches Programm dahinter steckte. Das sind halt alles Open-Source-Software, die man auch so einrichten kann, die da aber dann halt schon vorinstalliert
vorkonfiguriert
und
vorkonfiguriert
ist, genau.
Ich kenne nur diese Synergy, wo du Maustastatur auf mehreren PCs quasi verwenden kannst,
ja,
da kann es
ja
auch alles sein.
Ja.
Weiß nicht, ob du sowas verwendest. Ansonsten, ich habe jetzt gerade mal auf der Website gelesen, das gibt's schon seit 2008. Wie gesagt,
ja, die ist schon alt,
dieses
die
Jahr
ist so.
Zum
die ist
ersten
halt nur,
Mal
es war, ja, es war vorher halt ein bisschen mit anderen, also der Fokus war schon immer da, nur es war halt vorher so ein bisschen weniger ausgereift, sagen wir mal so. Es war dann eher so ein Klon mit der Möglichkeit, du kannst dann da Windows als Oberfläche haben, du kannst dann macOS als Oberfläche haben und dann noch so ein klassisches Linux als Oberfläche haben. Das war schon immer die Idee hinter Zorin OS, soweit ich es weiß. Aber als sie damals angefangen haben, war das noch so ein bisschen, ich glaube, es war auch XFCE basierend damals noch und es war alles so ein bisschen, noch nicht richtig ausgereift. Da fehlte noch so ein bisschen der kleine Feinschliff, um das Ganze dann zu machen. Also außer dieser Auswahl, was für eine Decibel-Fläche du haben möchtest, gab es da, glaube ich, nichts, was jetzt so über die Standardkost hinausging. Und das hat sich ja jetzt in den letzten paar Jahren dann doch durchaus getan, ja.
Ja, also weil wir gerade eben das hatten, das ist Barriere, nennt sich die Anwendung, mit der man dann hier die Maus und Tastatur über verschiedene Devices scheren kann. Mhm. Genau, und das ist dann halt schon voreingerichtet in der Pro-Variante. Ja, genau, als Desktop selber setzen sie halt auf GNOME jetzt. Es soll wohl auch nochmal, also wieder eine XFCE-Variante kommen, zumindest für die Pro-Variantennutzer. Aber da steht halt coming soon. Also wann das jetzt kommt, keine Ahnung. Seit 2016 wird wohl Zorin OS halt auch in Italien großflächig eingesetzt, in Vicenza in der Stadt. Da haben die das auf über 900 Rechner halt in der Verwaltung installiert und dadurch halt Windows ersetzt. Also es scheint halt da wohl auch mehr Interesse jetzt zu geben aufgrund dessen. Und sehr witzig ist halt hier auf Wikipedia zumindest steht da so eine Kleinigkeit drüber und da steht dann, dass die Nutzer die Ähnlichkeit zu Windows, also überrascht sind, dass so ähnlich zu Windows ist und finden die Oberfläche grafisch sehr angenehm und vor allem, weil das System so schnell ist. Ja. Das Feedback ist ganz witzig, auf jeden Fall.
Ja, ist auf jeden Fall gut, dass sich da sowas durchsetzt, ne? Das, ja. Die kriegen ja dann wahrscheinlich durch die Vereinbarung mit der Stadt sicherlich auch irgendwie finanzielle Hilfe, um die Distro weiterzuentwickeln. Und ich glaube auch, das, was man so als Tools sieht, was sie selber entwickelt haben, geht ja auch eher in die Richtung, da hatte mal einer ein Problem und wir bieten jetzt eine Lösung dafür an, für das konkrete Problem. Und ich glaube, das ist die richtige Richtung.
Kommt aus Irland, die Distribution, und auch die Laptops oder Computer, die man kaufen kann, kommen hier aus den Niederlanden oder sowas, also scheint auch irgendwas Europäisches zu sein, obwohl sie auch sagen, irgendwie Department of Defense haben sie als Customer, als Kunden, aber auch die, auf der ISS läuft es wohl auch, keine Ahnung. Das, ja. Interessant. Wie gesagt.
Also ist auf jeden Fall ein Blick wert, gerade wenn man jetzt halt den ein oder anderen Umsteiger zufriedenstellen möchte.
Und du hast es jetzt bei irgendeinem Umsteiger mal installiert, oder?
Genau, da läuft das jetzt seit, ich glaube, 3 oder 4 Wochen ungefähr. Und ja, es kam natürlich am Anfang ein paar Fragen, so, wie kann ich das jetzt hier ausdrucken? da habe ich gesagt, aufs Druckersymbol. Ja, nee, das geht nicht. Nicht so, doch, das geht. Dann war dann aber auch, also es waren dann so mehr so Verständnisprobleme wie, ja, wie kriege ich jetzt meinen E-Mail-Anhang ausgedruckt? Dann drückt man halt auf die PDF und drückt aber dann in der E-Mail-Anwendung auf Drucken. Und dann druckt er die E-Mail aus und nicht den Anhang. Da, wie gesagt, da fehlt halt einfach oftmals eben dieses Verständnis, ich bin jetzt hier in einer anderen Anwendung. Hm,
ja.
Und das merke ich halt immer häufiger, dass das, das ist leider, das ist nicht nur bei älteren Leuten, sondern auch bei jungen Leuten so.
Das stimmt, ja.
Ja, wenn man sich nicht
damit beschäftigt. Je mehr Webanwendungen es gibt, desto mehr verschmilzt der Desktop ja mit dem Web. Wir hatten Windows 11 angesprochen. Ich glaube, da ist ja der Desktop jetzt auch mittlerweile eine Webanwendung. Also, ja. Kann man verstehen, aber dass Leute dann ein bisschen konfus werden.
Gut. Genau, es waren eher so kleinere Probleme oder dann war dann die Vorlage, da waren die Schriftgrößen dann irgendwie nicht ganz passend, da habe ich dann noch die Microsoft-Schriften nachinstalliert und dann halt dann nochmal die Dokumente ein bisschen angepasst, dann war das dann auch wieder in Ordnung und ja, also es war wirklich eigentlich ein relativ humaner Umstieg, der Stress war eher so, dieses, ja, das muss jetzt ja alles anders funktionieren, weil das ist ja was ganz anderes.
Also und, die typischen Vorurteile.
Genau, Genau, und dann ist man immer wieder erstaunt, dass es dann doch irgendwie so einfach geht oder eigentlich sich genauso bedienen lässt, wie man es gewohnt ist. Genau, dann haben wir hier MX Linux auch noch bei den Aufsteigern. Das ist ja schon seit ein paar, also das ist ja schon seit letztem Jahr eigentlich unter den Aufsteigern mit drin.
Korrekt. Ja, ging letztes Jahr schon irgendwie los. Aber auch da war es mir, also letztes Jahr war es mir auch irgendwie neu, keine Ahnung. Auch so eine Distribution, die sich irgendwie an Einsteiger richtet. Ich hab's selber nicht probiert, aber gibt Leute, die sind völlig begeistert davon. Ich fand das ja irgendwie so ein bisschen rätselhaft, wo diese Distribution bei DistroWatch jetzt auch seit Monaten, Jahren, seit über einem Jahr auf jeden Fall, wahrscheinlich zwei schon vorne ist. Aber ja, scheint auch so eine Einsteiger-Distribution zu sein, die entweder Mund-zu-Mund-Propaganda oder ich weiß nicht, was die jetzt besonders macht. Auf jeden Fall scheint sie oft bei Einsteigern verwendet zu werden.
Ja, ich bin auch ziemlich überrascht, weil eigentlich ist MX Linux ja auch schon ziemlich alt. Ist, glaube ich, damals aus der Community und rund um, wie hieß die andere Linux-Distribution, Mepis Linux, glaube ich, draus geboren worden. Also, dass die nicht fortgesetzt worden ist, das war auch so eine Distro, die vielen Leuten gefallen hat damals als kleiner Aufsteiger oder Geheimtipp. Und dann war es aber jahrelang still um MX Linux im Grunde. Ich glaube, ich habe das erste Mal vor 5 Jahren oder sowas von denen gehört. Und ja, jetzt sind sie ganz, ganz groß draußen, was ich auch nicht ganz verstehe, warum das auf einmal so groß ist.
Ich bin jetzt auch mal auf die Webseite gegangen und ich muss jetzt sagen, die Präsentation ist jetzt nicht...
Nee, also da sieht's bei Zorin Linux wesentlich schöner aus, ganz, ganz ehrlich.
Ja, oder auch bei Elementary OS oder sowas. Also sagen wir mal so, mich würde es jetzt schon eher abschrecken, wobei ich jetzt sagen muss, gut, die Präsentation von Arch Linux ist jetzt auch nicht der Renner.
Gut, aber das ist da halt gehst, also zu Arch Linux gehst du aber auch nur, wenn du andere Probleme hast. Also da, da verläuft sich kein Einsteiger hin. Und
ganz genau,
wer,
ja.
Wer das installieren will, der muss sich eben mit ganz vielen Sachen auseinandersetzen. Also wenn du Arch Linux Nutzer bist, dann weißt du, was du tust.
Ah, da kommen also wir, da kommen wir ja auch Einsteiger gleich noch dazu. Aber wollte gerade sagen, also wenn man jetzt hier auf die MX Linux Seite kommt, bin ich auch eher der Meinung, das sieht jetzt nicht so einsteigerfreundlich auf. Was mir persönlich direkt gut gefällt, weil ich da schon ein paar Mal jetzt in letzter Zeit drüber nachgedacht habe, ist halt die Statusleiste auf die linke, also auf den linken Bildschirmrand zu legen. Statt halt eben oben so eine Statusleiste zu haben. Die ist zwar jetzt bei GNOME jetzt nicht gerade groß. Das ist auch sowas, was mir bei KDE nie gefallen hat, dass du so eine mega fette Leiste unten hast. Ich weiß, kann man alles justieren, aber es ist jetzt erstmal so den Standard, den man sieht. Aber darüber habe ich jetzt in letzter Zeit öfter nachgedacht, weil man hat ja doch recht breite Bildschirme, aber in der Höhe sind sie ja oftmals sehr stark limitiert.
Genau, ja.
Und dann kriegt man halt da doch nochmal in der Höhe so einen kleinen Ticken. Und ich meine, man hat das, also ich finde, man hat das schon extrem gemerkt, als die Browser hingegangen sind und die Menüleiste oben weggemacht haben. Ja, das hat einfach von der Webseite nochmal, das hat halt nochmal so einen Zentimeter gebracht, gerade auf dem Laptop.
Das stimmt, ja.
Wo halt wirklich der Desktop-Bereich doch sehr, sehr knapp ist, kannst du halt viel mehr von deinem Bildschirm nutzen.
Stimmt, man kann aber sie dann ja einfach mal
kommst
einmal
du ja wieder
drücken
zurück.
Und dann ist es schon wieder da, ne? Also beim Firefox jetzt zumindest, ich weiß gar nicht.
Beim Browser genau, bringt das ja auch was, weil beim Browser hat die Menüleiste auch nie was gebracht, warum die da eingeblendet war andauernd, ist auch ein Rätsel, ne? Die sind ja auch, ich glaube, beim Chrome oder Chromium sind sie auch und beim Firefox auch übergegangen, das alles in das Hamburger-Menü reinzupacken. So sollte es sein, weil es brauchst du vielleicht 2 oder 3 Mal im Jahr und dann war es das auch schon. Sonst brauchst du es nicht so oft. Aber wo du das sagst mit der Menüleiste links, das erinnert mich dann wieder an Unity. Die haben das ja auch damals schon so gemacht und auch gedacht, dass das der Erfolg
die
ist.
Die haben aber, also die, ich meine jetzt nicht nur die Menü, sondern auch die Status, also komplett den oberen Teil auf die Seite geschoben.
Ah, okay.
So, dass du halt gar keine...
Alles links hast, okay.
Also, dass du da gar keine... Genau. Man braucht ja eigentlich auch nicht viel. Also es ist mir jetzt auch in letzter Zeit öfters aufgefallen. Ich habe halt bei mir bei GNOME, siehst du ja auch nicht, welche Fenster geöffnet sind und so. Aber irgendwie denke ich da auch gar nicht dran, in eine Leiste zu gucken, um zu gucken, welches Fenster geöffnet ist, weil ich, man gewöhnt sich an dieses Bedienkonzept mit der Zeit halt so sehr. Abgesehen davon, dass du mit Alt-Tab halt eben am schnellsten hin und her gesprungen bist.
Ja, es kommt halt immer drauf an, was für ein Use Case du hast, weil es gibt so viele verschiedene Use Cases, so viele Möglichkeiten, wie du den Desktop nutzen kannst. Bei GNOME jetzt vielleicht nicht so groß, aber wenn du immer, also ich erinnere mich an vor 2-3 Jahren KDE-Diskussionen, wo es darum geht, die Activities da, also die Aktivitäten abzuschalten oder umzuändern. Da gab es einen Aufschrei auf einmal von Nutzern, die meinen, ja, das brauche ich zum täglichen Leben. So arbeite ich, das ist mein Workflow. Und ja, es gibt halt viele verschiedene Workflows. Also es gibt wirklich diesen klassischen Windows-Workflow. Alle benutzen eine virtuelle Arbeitsfläche und haben dann alle ihre Fenster drauf geklatscht und müssen die dann verschieben oder minimieren und so weiter und so fort. Und das ist verbreiteter, als ich gedacht habe, weil ich habe gedacht, also ich würde da eine Krise kriegen, wenn ich damit arbeiten müsste für länger als 5 Minuten, wenn ich da 10 Fenster aufhabe und immer. Also ich habe dann lieber virtuelle Arbeitsflächen, aber das macht da auch nicht
das
jeder.
Das finde ich witzig.
Ja, das.
Also ich nutze es auch irgendwie super seltenst. Also ich weiß auch nicht warum, aber noch hat sich das nicht so erübrigt. Ich habe dann eher so, dass ich, wenn ich jetzt mich wirklich auf die Arbeit konzentrieren will, dann schmeiße ich halt meine Chatfenster auf eine andere Arbeitsfläche, damit ich sie einfach nicht sehe, aber sie trotzdem halt auf sind. Aber ich muss gestehen, ich nutze sie halt auch super selten, wobei sie jetzt bei GNOME auch schön integriert sind. Ja, also wenn ich in meine Übersicht, wo ich normalerweise reingehe, mit der Windows-Taste kommst du ja dann, das haben wir ja hier auch stehen, mit GNOME 40 dann eben in diese schöne, genau, Bildschirmübersicht. Ja. Und da siehst du dann halt auch deine Arbeitsflächen, die du angelegt hast, durch die du dann halt durchgehen kannst. Ja, weiß nicht, ich habe das auch nicht so verinnerlicht. Normal müsste man es machen, aber meistens ist es so, dass ich halt ein Programm habe, was ich benutze, und dann auf der zweiten Bildschirmhälfte wechsle ich zwischen den anderen 6 Programmen, die ich brauche. Also meistens sind es dann der Browser und 3-4 PDF-Dokumente, weil ich halt gerade irgendwie, also jetzt aktuell zum Beispiel an meiner Thesis arbeite, ja. Mhm. Und dann hast du halt immer das gleiche Dokument auf und da kannst du halt nicht mit mehreren Arbeitsoberflächen so richtig arbeiten.
Ja gut, also ich würde dabei die Krise kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so arbeiten müsste. Deshalb habe ich tatsächlich virtuelle Arbeitsflächen und habe dann, wenn ich ein PDF offen habe, habe eine Arbeitsfläche auf jeden Fall immer einen Browser offen. In dem anderen habe ich meinen Chat-Gedönse. In dem anderen habe ich ein E-Mail-Programm offen und in dem ganz anderen habe ich ein Terminal oder 2 Terminals offen. Also das passiert schon mal, dass ich da mehrere Fenster auch offen habe, um den Platz wirklich auszunutzen von der Arbeitsfläche. Aber mehr als 4 Fenster, dann würde ich wirklich die Krise kriegen. Und dann, wenn ich natürlich die verschiedenen Arbeitsflächen habe, dann macht es Sinn, dass ich eine Taskleiste habe, die mir auch alle Tasks anzeigt, weil jetzt aktuell habe ich gerade 4, aber wenn ich jetzt auf meinem großen Desktop denke, da habe ich 12 virtuelle Arbeitsflächen und da habe ich alle verschiedenen Programme drauf offen. Wenn ich dann immer noch behalten müsste, auf welcher Arbeitsfläche ich mein Programm habe, wird es ein bisschen was schwierig. Da macht es also schon Sinn, so eine Taskleiste zu haben, wo du dann einfach auf den Task klicken kannst und der wechselt dann direkt in die Arbeitsfläche und das Programm. Und ich habe dann trotzdem meinen wunderbar aufgeräumten Desktop, habe meine Fenster alle so angeordnet auf der Arbeitsfläche, wie ich es haben möchte, dass ich dann auch Drag and Drop und sowas machen kann, ohne Probleme, ohne dass ich da immer zwischen den Fenstern hin und her wechseln muss. Auch wenn es mit Alt-Tab natürlich geht, aber naja, das ist halt jedem das Seine. Und so ist das halt eben.
Ja, das ist schon ganz witzig. Aber das mit den Arbeitsoberflächen, das hat ja jetzt, also diese virtuellen Arbeitsflächen hat ja auch Windows schon seit, ich glaube, Windows 7 oder sowas eingeführt.
Aber benutzt doch keiner.
Ja, genau. Benutzt keiner. Nee, das ja, nutzt keiner. Gesagt, das weiß auch keiner, dass es gibt.
Nee, genau.
Oh, also ich muss sagen, ich habe das hier auch direkt entgegengeworfen bekommen. Ja, das gibt's doch auch unter Windows.
Echt?
Und da war ich dann sehr erstaunt. Ja, doch.
Na gut.
Es wissen doch mehr Leute, als man es denkt manchmal, aber es nutzt halt keiner groß. Genau, aber wenn wir jetzt, dann halt mal so die Einsteiger-Distros, die anscheinend da sehr stark genutzt werden, schon mal durch. Ich habe jetzt mal so bei DistroWatch geschaut, was so unter den Top 10 zu finden ist, was mir jetzt zumindest mal neu war. Klar, die Distros gibt's auch alle schon etwas länger, aber sie sind, glaube ich, recht neu unter den Top 10. Da bin ich über PopOS in letzter Zeit sehr oft gestolpert, gerade in Verbindung mit dem Jingpad,
naja,
witzigerweise.
Interessant. Ah.
Ich habe mir PopOS selber noch nicht angeschaut. Ich habe jetzt nur mal geschaut, was es denn so ist. Und das wird zum Beispiel entwickelt von System 76.
Ja, die haben halt das ja entwickelt als Ubuntu-Alternative, ausgeben. Ja.
Genau.
Die haben es, ja.
Es basiert auch auf Ubuntu und es scheint wohl, ja, so also zumindest in DistroWatch ziemlich weit vorne zu sein. Entweder verkaufen sie sehr viele Hardware, und es ist deswegen so weit vorne, oder es wird auch so sehr gerne installiert.
Es ist vor allen Dingen sehr beliebt im US-amerikanischen oder im englischsprachigen Raum. Vor allen Dingen, weil die Firma System 76 eben dran arbeitet, das Ganze optimiert. Dann werden zum Beispiel direkt die proprietären Treiber mit ausgeliefert für Nvidia und so weiter und so fort. Da musst du das aber nicht selber zusammenklicken. Deswegen ist das, glaube ich, so beliebt. Als Oberfläche kommt ein angepasstes GNOME daher. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die neue GNOME 40er Version ist. Als ich das letzte Mal das gesehen habe, war es noch GNOME 3.38 basierend oder 3.36 basierend sogar. Ist also mit einem etwas älteren Workflow. Das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass sie tatsächlich wirklich viele Sachen, die die meisten Nutzer brauchen, auch ausliefern. Dazu zählt dann ähnlich wie bei Zorin OS auch Play on Linux beziehungsweise Wine, was mit ausgeliefert wird, so dass man auch Windows-Programme direkt installieren kann im PopOS Store. Das ist so eine angepasste Version des GNOME Stores oder des GNOME Software Centers. Gibt es dann auch Programme, die dann Wine-basierend sind, die man runterladen kann oder Spiele, die man sich direkt runterladen kann. Das ist so die Besonderheit von PopOS. Und natürlich, dass es vorinstalliert kommt bei einigen Hardware-Geschichten, was natürlich auch dazu führt, dass das System selber optimiert ist für bestimmte Hardware und da auch ordentlich läuft. Gerade was Spiele angeht, zum Beispiel, da habe ich gehört, ist das ziemlich beliebt.
Genau, sie scheinen sich aber nicht so sehr auf Einsteiger eingeschossen zu haben, sondern auch mehr so den Blick auf Entwickler zu legen. Zumindest mal, wenn man jetzt deren Seite sich mal so anschaut, da kommt dann direkt Developer-Toolkits, die man da direkt installieren kann für Deep Learning, für Engineering, Bioinformatics und so Sachen. Also da gibt's dann wohl auch so fertige Packages, die man sich installieren kann mit Flatpak und Apt, die dann auch vorkonfiguriert wohl kommen, um dass sie super miteinander agieren. Also so habe ich das zumindest jetzt beim Recherchieren verstanden. Ich weiß
ja
nicht, ob du da mehr weißt.
Genau, die haben verschiedene, sagen wir mal, verschiedene Workflows, die sie so ein bisschen ansprechen, wofür sie halt optimiert worden sind. Aber das Hauptargument, weshalb das überhaupt gestartet worden ist, weshalb man nicht auf Ubuntu gesetzt hat, war halt eben erst einmal das Ganze einstiegsfreundlich zu machen und gamingfreundlich zu machen. Aber die haben natürlich das Ganze noch weiter geändert und ausgebaut, um dann bestimmte Workflows mit abzudecken, weil sie vor allen Dingen im amerikanischen Markt recht groß sind und dort vor allen Dingen auch in den Bereich E-Learning und sowas hineinkommen wollen, haben sie natürlich dann auch oder auch in Universitäten genutzt werden wollen und auch ihre PCs dort verkaufen wollen, haben sie natürlich auch sehr, sehr viel Wert darauf jetzt gelegt. Und ist ein gutes Projekt, ist schon was länger auf dem Markt und ich glaube, die machen eine ganze Menge richtig, haben auch eine ganze Menge gelernt von Problemen, die sie vorher hatten mit dem System. Es war eine große Umstellung, als sie damals angefangen haben, das System wirklich zu starten und zu entwickeln von eben dem vorigen Ubuntu-System. Ich glaube, es war noch mit Unity, was sie da ausgeliefert haben, standardmäßig dann auf PopOS zu wechseln. Aber mittlerweile haben sie ein Team aufgebaut, was wirklich auch dort die Pflege macht von dem System. Und es sieht aus wie ein altes GNOME, aber es bedient sich teilweise etwas komfortabler, weil halt eben ein paar Standard-Settings da so geändert worden sind, dass die also für den Otto-Normalverbraucher verständlich sind.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal so eine Besonderheit, die man erwähnen kann. PopOS wird halt eben von System 76 entwickelt und ist aber der Source Code auf GitHub verfügbar. Also es ist kein Community Linux, sondern es ist wirklich von der Firma entwickelt und getrieben, aber trotzdem Open Source. Und das ist, glaube ich, halt schon eine Besonderheit an der Stelle. Haben wir jetzt nicht ganz, also gerade in dem Einsteigerbereich sind das eigentlich die wenigsten, die so agieren.
Das stimmt, da gibt's also Ubuntu zum Beispiel, das glaube ich in ähnlicher Liga spielt, aber dann weniger in dem Bereich Heimcomputer jetzt drin steckt, wo sie ihr Geld verdienen, sondern doch eher mehr immer Serverbereich. Und da ist PopOS, glaube ich, in eine Nische reingesprungen, die Ubuntu so ein bisschen zurückgelassen hat mit dem Wegfall von Unity und der, ja, dem Konzept des Convergence, wo sie dann alles verbinden wollten, ne, miteinander.
Ja. Was ich auch noch gelesen habe, dass sie wohl Rolling Updates bringen, was ich jetzt also nicht so ganz,
das,
also sie scheinen nee, da wohl
also das,
irgendwie.
Ja, das, was sie da machen, ist, die haben eine stabile Basis, das ist die Ubuntu-Basis, und was sie dann machen, die bringen halt regelmäßig Updates, Backports. Größere Updates heraus, genau, Backports heraus, und dann wird, das ist das Rolling-Konzept dort, was sie da fahren, ja.
Ah, okay, das war das. Ich habe mich auch so gedacht, so irgendwie passt das mit Ubuntu nicht ganz zusammen. Ich dachte, vielleicht haben sie das,
ja, aber ich meine, es wäre auch eine Möglichkeit, ne? Also ich meine, es gibt ja auch auf Debian-basierende Rolling-Release-Distributionen, die immer auf Debian-Sit aufsetzen. Also gibt Leute, die machen das. Warum nicht auch für Ubuntu? Weiß ich nicht, gibt's auf Ubuntu-Basis eine Rolling-Release-Distribution? Nicht, ne? Aber ich meine, man könnte sowas
bekannt ist mir keiner.
Nee, mir ist auch keiner bekannt, aber auf Debian-Sit-Basis gibt's einige, die das machen.
Also ich habe das hier so ein bisschen so verstanden, dass sie halt relativ also versuchen immer möglichst die aktuellsten Versionen zeitnah einzuspielen und halt auch vielleicht ein bisschen vor dem Stable Release oder was auch immer sie als Grundlage nehmen zu sein an der Stelle. Das hatte ich mir dann so ein bisschen zusammengereimt, vielleicht mit dem Flatpak, dass da werden ja dann auch immer die neuesten Versionen ausgeliefert, weil du halt ja nicht mehr darauf angewiesen bist, dass du auch immer die aktuellsten Libraries im System hast.
Ja, ja stimmt.
Spannend. Aber vielleicht ist auch eine Mischung aus beiden.
Das ist vielleicht eine Mischung aus beiden. Was die auf jeden Fall machen, ist, wenn ein neuer NVIDIA-Treiber zum Beispiel rauskommt, der neue proprietäre Treiber, der dann jetzt hier die neueste Grafikkarte unterstützt oder einen großen Bugfix, dann wird das relativ zügig eingespielt, ohne dass man auf Ubuntu wartet, dass die da halt einen neuen Zyklus brauchen, um halt irgendwie ein Update einzuspielen. Also das ist auf jeden Fall schon klar. Und Flatbacks, da gibt's FlatHub, das macht das im Grunde genommen automatisch, dann machen sie also nichts extra Großes dran.
Sehr schön. Ja, dann kommen wir noch zu zwei weiteren Distros, die da neu sind in dem Bereich. Das wäre einmal Garuda und Endeavor OS. Ich kann es nicht aussprechen.
Endeavor OS.
Und die basieren beide auf dem schon eben genannten Arch Linux, wo alle hier aufgeschrien haben, das ist nur Schmerz.
Nein, was heißt Schmerz? Also ich meine, ich habe ja auch lange Arch Linux verwendet. Es ist halt nicht für Einsteiger, aber es ist gerade, ich habe es mir damals ja auch unbedingt angeguckt, weil wenn man mal wieder so richtig in die Eingeweide will, ja, und wenn du einfach mal wieder dein Linux wirklich zum Erleben haben willst, weil du willst einfach an allem schrauben und es mal wieder kennenlernen oder vielleicht Linux zum ersten Mal richtig kennenlernen, dann nimm dir sowas. Also es ist halt saugeil dafür, aber man muss halt Zeit und Arbeit reinstecken. Und ich meine, so ein Erstanwender, den will ich halt vielleicht mit einer netten Desktop-Oberfläche abholen und mit einfachen Tools, wie er sein System updaten kann und Sachen installieren kann, aber nicht einfach nur mit einer blinkenden Kommandozeile, nachdem er schon die Tour mit der Installation über sich gebracht hat, ja.
Das ist halt, ja, man weiß halt dann aber am Ende, was man getan hat. Ja. Nee, also schon richtig. Ich bin auch erst, keine Ahnung, ich glaube nach knapp 10 Jahren Linux-Nutzung bin ich erst zu Arch Linux gekommen. Davor hätte ich mich das, glaube ich, auch gar nicht getraut, muss ich gestehen. Mittlerweile ist das halt so, ich weiß nicht, nutze es jetzt auch mittlerweile schon seit gut, oh nee, doch seit 8 Jahren ungefähr. Und es ist halt, keine Ahnung, also bis jetzt ist mir nichts großartig Schlimmes passiert. Ich musste meinen PC noch nie neu aufsetzen. Ja, ich hatte schon Schwierigkeiten, weil ich mal 3 Monate keine Updates gemacht habe, genau. Weil ich es einfach vergessen habe.
Ja, das aber ist das Hauptproblem.
Das größte Pain vielleicht.
Es gab aber auch echt schlimme Sachen, also der User-Bin-Merge und Umstellung auf System-D und so. Da waren schon einige Stellen, wo es...
Ich kam zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, also das war zwischendurch echt Schmerzen.
Ja, aber also ich muss sagen, es ging bis jetzt. Den größten Fehler hatte ich eigentlich immer, wenn ich es auf dem Laptop gemacht habe und habe vergessen, ihn an Strom anzuhängen, während die Updates halt liefen. Das sollte man tunlichst vermeiden, weil dann hat man halt dann doch ein bisschen Ärger. Es lässt sich relativ schnell und einfach fixen, wenn man irgendwo noch einen noch was auf einem USB-Stick hat. Oder dann halt einen Computer, mit dem man einen USB-Stick schnell mal herstellen kann. Und wenn man das 5. Mal gemacht hat, kennt man auch die Befehle auswendig. Ja, mir ist das mindestens so oft passiert.
Oh ja. Also wir wissen daran und wir sehen daran, dass es keine Einsteiger-Distro.
Genau.
Aber es gibt halt trotzdem die ein oder andere Distribution, die versucht, diese Tatsache zu ändern. Der große Vorteil an Arch Linux ist jetzt nicht die Schmerzen, die man bei der Einrichtung hat oder die Schmerzen, die einem halt vielleicht bei irgendwelchen Updates passieren, sondern eigentlich, dass man immer wirklich am,
der geile, neue, das auf heiße Scheiß.
Immer, ja, ich wollte jetzt so Edge von The Edge sagen, weil man ist halt immer beim Neuesten dabei. Man ist immer halt ganz vorne dabei. Man hat nach 3 Tagen die gerade erst veröffentlichte Version in seinen Updates mit drin.
Man muss das auch wollen, weil es gibt auch wirklich sehr, sehr viele Leute, die sagen, okay, jetzt kommt die neue Version raus. Firefox zum Beispiel. Ich wäre auch schon bekloppt geworden, weil sie da die Oberfläche geändert haben und dann erstmal 10.000 Features rausgeschmissen haben oder die Plugins alle nicht mehr gehen, da wäre ich auch verrückt geworden. Da bin ich eigentlich auch froh, dass ich so ein Debian Old Stable habe, wo ich dann erstmal 2 Jahre Ruhe habe und dann mir überlegen kann, wenn die den ganzen Blödsinn gefixt haben, dass das Teil wieder läuft, ne? Das kann ich mir richtig vorstellen.
Also du bist auch eher derjenige, der 2 Jahre auf dem alten Scheiß rumreitet, ohne Sicherheitsupdates am besten auch noch.
Ja, Sicherheitsupdates schon, die müssen schon sein, aber so richtig große Updates, wo die mir mein ganzes Workflow kaputt machen, das möchte ich jetzt nicht haben, weil wenn du halt das Teil zum Arbeiten brauchst, dann, also wenn du dich nicht jeden Tag damit beschäftigen möchtest, dass dein Betriebssystem ordentlich läuft oder... Wenn du Freude hast, okay, jetzt kann ich wieder mal was Neues aktualisieren, jetzt sieht der Dateimanager wieder komplett anders aus oder jetzt hier KDE Connect funktioniert nicht mehr, ja verdammt, muss ich wieder 2 Tage warten, bis das neue Update kommt. Wenn du daran Lust hast, ja, aber wenn du mit deinem Computer normal arbeiten möchtest und was Stabiles hast und irgendwie was anderes machst, als dich mit dem Betriebssystem beschäftigen, dann ist das kontraproduktiv.
Also ich kann dir sagen, ich beschäftige mich nicht regelmäßig mit meinem Betriebssystem und ich arbeite produktiv. Das funktioniert auch darunter, aber das ist letzten Endes ja auch jedem selbst überlassen. Ich persönlich liebe es halt immer so, den neuesten geilen heißen Scheiß halt anzuschauen. Und das war auch eigentlich so mit der Grund, warum ich irgendwann von Ubuntu weggekommen bin. Und gesagt habe, ja gut, erstmal bin ich zu Fedora gekommen, die waren immer so ein bisschen weiter vorne und hatten dann die neuere Hardware drin und dann bin ich auf Arch gekommen und seitdem ist das so irgendwie, ja, man hat halt immer gleich die neueste Version, man kann die neuesten Features ausprobieren, ja, man hat auch mal ab und zu irgendwelche Bugs oder irgendwelche Änderungen, die dann halt erst zwei Versionen später wieder rückgängig gemacht werden, weil so viele Leute gemeckert haben oder so. Man ist vielleicht auch teilweise einer der Leute, die halt dann auch mitmeckert. aber es ist halt schon eine ganz angenehme Geschichte. Also es gibt halt Gründe, warum man das haben möchte, und dementsprechend gibt es halt auch Anwendungen, die das versuchen, etwas nutzerfreundlicher zu gestalten, sagen wir das mal so. Ja, und genau. Eines davon ist halt dieses Endeavor OS, welches halt wohl der Nachfolger von Antergos sein soll. Und Antergos war zumindest zu seiner Zeit neben Mandriva eines der einzigen Arch Linux Distros mit grafischem Installer, soweit ich weiß.
Manjaro, ja.
Die halt Manjaro, genau, ja. Mandriva, das ist wieder was anderes gewesen. Genau, und ich hatte das damals sogar verwendet, hab mich auch sehr geärgert, als das eingestellt wurde, weil mit Mandriva kam ich persönlich, bin ich nicht so warm geworden. Die haben doch sehr vieles geändert.
Manjaro.
Ach mein Gott. Manjaro. Es tut mir leid, also alle, die heute zuhören, ich bin irgendwie neben der Spur. genau, Manjaro. Ja, ich hatte Manjaro OS aufgespielt auf meinem PC, und auf meinem Laptop hatte ich Antergos ausprobiert und bin dann auch nach kurzer Zeit auf meinem PC dann umgeswitcht, weil Antergos doch sehr viel näher an der am Upstream Arch Linux war und dadurch halt auch der ein oder andere Fehler, der bei Manjaro auftrat, nicht hatte. Also ich weiß nicht, war für mich zumindest weniger Schmerzen. Deswegen ist, glaube ich, auch das mal einen Blick wert. Besondere Features habe ich jetzt da aber nicht rauslesen können. Also sie versuchen es halt doch ein bisschen einsteigerfreundlicher zu machen durch einen grafischen Installer.
Ich glaube, das Hauptfeature ist, dass sie einen grafischen Installer haben, ja.
Genau, und ansonsten vielleicht noch so den ein oder anderen, doch sie haben hier so noch so ein After-Install-Skript-Geschichten wohl mit implementiert, wo man dann so den ein oder anderen, genau hier kann man so einen Button drücken, dann den Desktop, den Display-Manager wechseln und so Sachen. Da scheinen sie wohl halt auch noch so ein bisschen was gebracht zu haben für Einsteiger. Ja, aber war jetzt nicht so, also da war jetzt nicht so die große Anpassung. Anders ist es aber bei dem Garuda Linux.
Oh ja.
Die basieren auch auf Arch Linux und die bieten aber direkt verschiedene Desktops an.
Die haben den eigenen Assistant, die haben also sehr viel eigengeschriebene Software. Haben das Ganze mit Snapper, also mit ButterFS optimiert, so dass du, wenn du Software-Updates installierst, dann direkt ein Snapshot gemacht wird, ähnlich wie das bei OpenSUSE der Fall ist. Und die haben sogar einen eigenen Webbrowser geschrieben, der da zumindest auf einem mir unbekannten LibreWolf basiert, was wahrscheinlich irgendein Firefox-Klon ist.
Ja.
Und das Ganze soll dann privacy-freundlich sein und hat eine bessere KDE-Integration. Die bieten natürlich verschiedene Desktops an, haben ein eigenes Konfigurationstool. Das erinnert mich so ein bisschen in die Richtung Manjaro, wo es ja auch eigene Konfigurationstools gibt und einen eigenen Kernel-Management, wo du da also den neuesten Kernel immer einspielen kannst. Das ist also schon recht gut gemacht. Nur das ist jetzt direkt auf Arch-Basis, sodass da keine Zwischenschicht ist von eigenem Paketdiensten. Also das ist schon gar nicht mal so schlecht gemacht. Und ich glaube auch die Installations-GUI für die meisten genutzten Anwendungen ist ziemlich einfach gehalten, sodass das jeder schnell verstehen kann und benutzen kann. Und ja, Rolling Release ist, glaube ich, macht Sinn, dass man da auch ein ordentliches Snapshot-Management drin hat auf Basis von ButterFS. Ne?
Ja, es ist auch Position 8 gerade irgendwie bei DistroWatch. Also ja, doch hatte ich bisher auch noch nicht auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist vielleicht auch mal eine Betrachtung wert. Also es ist auch so ein Top-Einsteiger der Woche sozusagen. Also, interessant.
Genau, damit hat man, haben wir jetzt ein bisschen Futter gegeben auf jeden Fall, was man so über die Weihnachtsfeiertage machen kann, wenn einem langweilig wird.
Linux-Distribution ausprobieren. Ja, ja, ja.
Ja,
genau.
Hat ja
nee, aber
zu tun.
Es sieht wirklich, es wird, sieht wirklich ganz nett aus. Auch die, der Webauftritt von denen ist eigentlich ganz, ganz hübsch gemacht. Was ich sehr witzig fand, was ich jetzt noch gar nicht kannte, war auch dieses Chaotic R. Das scheint ja wohl, also das AUR-Paket, also das muss wohl so ein AUR-Repository sein, wo schon vorkompilierte Binary-Dateien drin sind. Mhm. Das hat mir jetzt persönlich nichts gesagt, also Chaotic davor hat mir irgendwie nichts gesagt und ich bin jetzt eigentlich schon recht lange in Arch-Bereich unterwegs.
Da ich halt einfach als wäre nicht Aua schon ja sowieso schon ein bisschen chaotisch. Machen wir es mal chaotischer.
Zumindest vom Namen her. Ja.
Genau, aber da haben sie dann auch so eine grafische Oberfläche, wo man sich die Sachen wohl auswählen kann, mit eingebunden. Ja, also sie haben sich anscheinend schon Gedanken gemacht, das Ganze nicht zu krass verändert und sie bieten halt auch verschiedene Desktop-Umgebungen an, sogar bis hierhin i3 VM und Sway.
Das also ist interessant, ja. Wayland basierend, Sway, soweit ich weiß. Sehr schön.
Ja, also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das waren jetzt auf jeden Fall so die Sachen, die ich bis jetzt noch nicht kannte und gedacht habe, das ist mal eine Erwähnung wert, wenn es schon unter den genau Top Ten steht.
Ja. Ich meine, wenn du jetzt auf 7 Tage klickst und dann nochmal sagst hier neu, dann ist auch was dabei, was ich bisher auch noch nicht kannte. Kaizen ist eine Rolling Disk Distribution auf Debian Basis, also das, was wir vorhin schon mal kurz gesagt haben, das ist sowas, dass es davon ja einige gibt und gab schon. Also Debian Testing nehmen die und machen daraus eine Rolling Disk Distribution und setzen Lxqt als Basis ein, als Desktop und ja, machen sonst so, also hier stehen da dann Kubernetes, Terraform, so Sachen, Cloud Engineers, ButterFS, Snapshot Tool, also auch so ein bisschen in die Richtung. Habe ich auch noch nie was von gehört, aber Lxqt haben wir auch noch, ist letztens in der Stable Version 1.1.0 erschienen, 1.0.0 erschienen. Also Lxqt ist ja die LXDE Neuimplementierung mit Qt, die sind ja mit RazorQt und so zusammengegangen und jetzt endlich erste stabile Version Lxqt. Und wer das mal schön ausprobieren will, kann sich ja mal Kaizen angucken. Rolling Release Distribution, ja, sowieso schön, ja. Kannte ich bisher auch noch nicht. Auch ein Neueinsteiger der Woche hier.
Ich muss ja gestehen, ich bin ja jedes Mal wieder erstaunt, wenn ich mir anschaue, wie viele verschiedene Distributionen es doch gibt. Und hinter den meisten steckt halt doch dann eine kleinere bis größere Community dahinter. Es wundert mich jedes Mal wieder, dass Linux dann doch nur so einen kleinen Prozentsatz ausmacht.
Ja, wir sind in Deutschland, sind wir knapp unter 3%. Und damit sind wir.
Ich glaube auch, keiner weiß so richtig, wie man das zählen kann. Weil es ist ja meistens auch so, selbst wenn die so eine kleine Community hast, ist ja auch so, dass wenn die dann Online-Banking oder was anderes machen wollen, dass sie vielleicht dann nicht das Ganze auf Linux machen, sondern die brauchen dann irgendwelche Windows-Kram und dann wird es auf Windows gemacht und dann bist du nicht in der Statistik drin. Und also ich glaube, die wahre Statistik, wie viele Leute das Linux sich nebenbei mal ausprobiert haben oder auf der Partition rumliegen haben, ist deutlich höher als das, was man in der Statistik erfassen kann.
Ja, es kommt ja immer, du musst ja auf einige dieser großen Seiten, die halt gezählt werden, irgendwie gehen. Wenn du das nicht tust, dann
ja
bist du ja schon.
Schau dir Heise an, so, da hast du eine viel größere Linux-Gemeinde, die da rumsucht.
Ja, genau. Das stimmt, ja.
Aber so ungefähr genau 3%, sagt man, sind wir in Deutschland bei Linux. Und das natürlich. Ja.
Naja, es ist aber, glaube ich, mehr als, also ist schon auf jeden Fall gar nicht schlecht.
Ja, ist mehr als weltweit gesehen auf jeden Fall. Doppelt so viel.
Ja. Ungefähr. Ja, wobei man da ja auch immer so sagt, was kann man denn eigentlich zählen? Weil normalerweise setzen 100% der Leute Linux ein eigentlich fast, weil fast jeder hat einen Router zu Hause stehen, hat einen Fernseher zu Hause. Ja.
Genau, genau. Wenn man sich heutzutage eine neue Spülmaschine kauft oder einen neuen Fernseher, kriegt man erstmal lauter Lizenzbedingungen vorgeschmissen. Denkst, ah ja, Apache-Lizenz, GPL, okay, was haben sie hier noch alles? Ja.
Das ist manchmal interessant zu lesen, ja.
So, weil wir vorhin bei Debian Old Stable waren, du, ich habe heute gelesen, Debian hat Browser-Probleme. Firefox ist in einem schlechten Zustand. Man kann es nicht mehr richtig updaten, selbst die alte ESR-Version ist irgendwie jetzt schon, also ist vielleicht doch nicht so gut, so ein Debian Old Stable zu haben.
Ja, man sollte vielleicht kein Firefox benutzen dann.
Ja, aber ich meine, wenn, dann will ich doch einen Firefox verwenden. Und Chrome,
ja,
nee,
das Gute an dem Debian Old Stable, ich habe ja auch Debian Old Stable, ist, dass ich den Firefox auch so installieren kann. Ich muss den nicht aus den Paketquellen haben. Und wir haben ja jetzt auch die schöne neue Welt von App-Images, von Flatpaks und von Snaps. Und da ist das ja kein Problem.
Was ist das eigentlich?
Ja. Was ist das? Will ich das?
Ja, anscheinend drängt das jetzt jeder, Ubuntu drängt das jetzt jedem auf. So ein bisschen habe ich es gehört bei der letzten, beim letzten Release. Und das ist ja auch so ein Thema, was in diesem Jahr so ein bisschen, glaube ich, schlecht aufgestoßen ist bei der Community, dass auf einmal so ein Mix aus Snaps und aus normalen App-Repositories dann einem vorinstalliert wird auf Ubuntu und man nicht so richtig weiß, was jetzt von wo kommt.
Was ich so irgendwie gemerkt habe, ist, dass scheinbar Ubuntu wieder die einzigen sind, die halt auf die Snap-Pakete da gehen,
ja,
und fast alle anderen setzen
genau,
Flatpak,
ja,
ein. Also ja, ich habe jetzt eigentlich viel häufiger bin ich über Flatpak irgendwo gestolpert als über die Snap-Geschichten.
Jetzt kommt drauf an, genau, wenn du in der Ubuntu-Welt unterwegs bist, dann alles Snap, und wenn du
auch da ist es so, dass die meisten Ubuntu-Ableger auf Flatpak setzen. Also zumindest also, gefühlt, weil das Zorin OS ist ein Ubuntu-Ableger, setzt auf Flatpak. Jetzt hatten wir gerade eben das Pop OS, ist ein Ubuntu-Ableger, setzt auf Flatpak.
Der Grund ist relativ einfach, würde ich sagen. Der Grund ist relativ einfach. Canonical hat halt einen zentralen Snap Store, und dazu muss man sich bei Canonical anmelden, um den nutzen zu können. Und das wollen die meisten Leute nicht. Und das Flatpak hat eben eine unabhängige Webseite, FlatHub, wo du dann die ganzen Flatpaks hochladen kannst. Oder, und das sollte man nicht vergessen, App-Images. Also zumindest in meinem Umfeld ist es so, dass die meisten Leute tatsächlich, wenn sie sowas benutzen wollen, dann eher die App-Images bevorzugen, weil da musst du nichts installieren. Da lädst du einfach dieses App-Image runter und klickst drauf und es läuft.
Die
Exe-Datei. Und da hast du nicht irgendwie, genau. Oder so ein macOS App-Datei. Das ist, verständlich, also, weil wenn du dann so ein Flatpak installierst, dann hast du halt immer diesen Rattenschwanz an, wie heißen die dort, die Libraries oder
Plattformen.
Also was du da noch hast, Plattformen,
so.
Die werden dann auch noch mitgezogen, und wenn du dann das Programm, das du jetzt installierst,
oder
hast,
Framework
KDE Live in der neuen Version, dann hast du den kompletten Rattenschwanz da drauf, und dann deinstallierst du KDE Live wieder, hast aber den Rattenschwanz noch drauf, musst den auch noch löschen. Ist schon klar, weshalb das so ein bisschen nervig ist, dass es einfach ein App-Image runterzuladen, hast du nur KDE Live drin, und wenn du es löscht, ist halt der Plattenplatz wieder frei. Also schon verständlich, ja.
Ja, wobei, also App-Image benutze ich tatsächlich nur, wenn ich mein Programm kurz ausprobieren will. Wenn ich dann merke, ich will es länger behalten, dann besorge ich es mir über einen anderen Weg.
Ja, das ist auch, glaube ich, die sinnvollere Variante an der ganzen Geschichte. Ich meine, ich war schon immer stolz, als ich zu Linux gewechselt bin, dass du halt deine Updates machen konntest und im Hintergrund die Updates laufen und im Vordergrund nutzt du deine Programme, weil das beste Beispiel ist der Adobe Reader. Wenn ich halt am Windows-PC eine PDF aufgemacht habe, hat er immer gesagt, es gibt ein Update, willst du es installieren? Das hieß aber dann halt auch gleichzeitig, dass ich jetzt die nächsten 5 Minuten nicht in meinen PDF reinschauen kann. Genau. Und dementsprechend klickt man das in der Regel immer weg, weil wenn ich die PDF anklicke, will ich jetzt die PDF lesen und nicht erst in 5 Minuten. Und genau eben, das sind so die Vorteile, die du ja mit dem ganzen Paketmanagern unter Linux hast.
Ja. Aber diese Vorteile werden auch immer so ein kleines bisschen, habe ich so, sehe ich da jetzt die Entwicklung in Richtung Windows auch bei Linux hingehen, weil es immer häufiger passiert, dass Distributionen, also Fedora hast du schon angesprochen, die machen das sehr häufig, aber auch seit neuestem KDE Neon, dass es so ist, wenn Updates installiert werden, beim Browser-Update oder sowas, kriegst du ein Hinweisfenster, der Browser sollte geschlossen werden, während das Update fährt. Oder,
ja, oder, das oder danach. Noch ein also bisschen zumindest, zumindest danach.
Oder danach. Also aber was ich noch ein bisschen problematischer finde, ja. Also was ich problematischer finde, ist, dass dir dann nach dem Installieren der Updates gesagt wird, oder die Updates werden gar nicht installiert, sondern es wird dir direkt gesagt, ja, um die Updates zu, die Updates werden heruntergeladen, um die Updates jetzt zu installieren, musst du neu starten. Und dann sind wir jetzt schon bei Windows angekommen. Das heißt, dann startest du neu, dann kommt in, wird in so einem sicheren Boot-Environment gestartet, dann werden die DEPs oder RPMs installiert und dann wird nochmal neu gestartet und dann bist du in deinem System drin. Und auf der einen Seite kann ich es schon verstehen, weil doch teilweise, wenn du mal so die Updates live dein KDE Plasma aktualisierst oder sowas, dann geht da mal was schief oder da geht in die Hose und dann funktioniert dein KDE Plasma nicht mehr oder du vergisst es, dich abzumelden und wieder anzumelden und dann geht auf einmal alles nicht mehr, nichts mehr und dann auf der Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite ist das so was, wo ich gedacht habe, dass wir das schon hinter uns gelassen haben.
Ja, zumal das ja halt eben genau dieser Riesenvorteil von Linux war, dass du halt eben live oder nicht nur war, sondern eigentlich auch noch ist. Ich meine, auf der anderen Seite haben wir die Entwicklung, dass wir sogar den Kernel mittlerweile live switchen können. Ja.
Genau.
Und das ist ja eigentlich der Riesenvorteil, den Linux mitbringt gegenüber Windows, dass du eben diese Reboots nicht so stark hast. Ja, natürlich kannst du, also du nutzt halt das alte Programm, bis du es einmal geschlossen hast und wieder geöffnet hast, wenn du geupdatet hast. Also da bleibt halt alte Programm läuft halt im Cache dann weiter, bis du es halt eben zumachst. Und das ist halt auch der Punkt, warum du dann irgendwann mal den Browser schließen solltest, wenn du ihn aktualisiert hast. Das ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert. Oder man merkt dann halt, okay, ich stecke jetzt hier irgendein USB-Device ein und das wird halt jetzt gerade nicht erkannt. Das liegt halt daran, dass mein Kernel geupdatet wurde und ich habe meinen PC halt noch nicht neu gestartet. Da muss man dann in dem Moment eben mal dran denken. Ja, das ist vielleicht blöd für Nutzer, die sonst nicht dabei sind. Alles in Ordnung?
Nur ans Mikro gekommen wahrscheinlich.
Ah, okay.
Ja, ja.
Ich habe mich gerade kurz erschreckt. genau, also das ist, glaube ich, das ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen geschuldet, dass man da doch dann so blutige Einsteiger versuchen will mitzunehmen. Aber ja, also mich hat das ist so das, was mich am meisten ärgert eigentlich bei Windows, ja. Wenn du deinen PC, deinen Laptop einschaltest, musst du erstmal 10 Minuten warten, bis du ihn dann nutzen kannst oder auch genauso beim Runterfahren. Das hat sich ja was zum Glück so ein bisschen geändert. Aber dass du den halt dann ausschalten möchtest, willst ihn eigentlich nur einpacken und jetzt schnell die Bahn erwischen oder sowas. Und dann sagt er hier, bitte nicht ausschalten, ich bin gerade am Aktualisieren.
Ja, genau. Aber wie gesagt, das sehe ich vermehrt auch wieder bei den Linux-Distributionen, dass das Einzug hält und das sehe ich so ein bisschen als problematisch an. Also KDE Neon hat das jetzt gemacht, Fedora macht das schon seit längerem, dass Updates tatsächlich nicht live installiert werden. Wenn du die live installiert haben möchtest, musst du das auf der Kommandozeile machen. Ansonsten, wenn du das über die grafische Oberfläche machst, werden die Pakete nur runtergeladen und du musst neu starten, damit die installiert werden. Dann werden die beim nächsten Neustart einfach installiert und dann erst das System hochgefahren. Okay. Und je nachdem, Scheiße, wie viel das ist, bei so einem Rolling Release, Fedora macht Rolling, KDE, ja, das dauert. Das geht einem dann doch schon auf die Nerven, ne?
Also ich sehe das bei mir jetzt beim Arch halt bei einem Update jetzt, das letzte waren auch wieder 5 GB zum, naja, 1,4 GB zum Downloaden, aber 5 GB Pakete zum Installieren dann am Ende. Also.
Ah, ist auch eine ganze Menge, ja.
Gut, ist aber auch ein historisch gewachsenes System bei mir.
Ja, das ist, haben wir alle. Also ich meine, wenn du dich regelmäßig neu installierst, sammeln sich da einfach viele Pakete an. Ist ja auch gut, so manche Programme installiert man, benutzt sie dann irgendwie ein, zwei Mal im Jahr. Ja, manche installierst du, willst du sie mal ausprobieren, kommst nicht dazu und schlummern dann einfach weiter auf deiner Festplatte rum. Und solange du nicht irgendwie dringend Festplattenplatz brauchst, löscht du sie halt nicht. Also deswegen ist halt unsere Paket-Repo dann doch einfach voll. Und das ist ja auch okay so. Irgendwie. Gut. Kommen wir mal von den Linux-Distributionen wieder ein bisschen zu was anderem. Mhm. Wir haben die jetzt alle durch, oder? So dies, also alles, was da...
Ja, fast, im Grunde genommen fast alles. Das Einzige, was wo man vielleicht drüber springen könnte, wäre jetzt so Richtung Hardware-mäßig, weil da gibt es ja eine neue spezielle Linux-Distribution für eine spezielle Hardware fürs Gamen, nämlich Steam Deck. Daran habe ich jetzt gedacht. Da gibt es ja eine neue Distro auf Arch-Linux-Basis mit KDE, die dann als Basis für
Steam Deck benutzt
wird.
Steam Deck
und
wollte.
Ja, ich denke schon, das erlaubt einem dann dort Linux-Spiele oder Spiele einfach mal zu spielen.
Du warst weg kurz.
Ich war weg.
Leider. Ja. Och. Du musst deinen Satz leider nochmal anfangen.
Okay, also ich wollte über Steam Deck reden, weil das ist ja so der neueste... So ein Verbindungscharakter, weil das hat ja auch ein neues Betriebssystem bekommen. SteamOS war ja vorher eher so Ubuntu und dann Debian basierend und jetzt ist es Arch Linux mit KDE, Plasma basierend und das Ganze kommt dann tatsächlich mit auf die Konsole oder dieses, ja, wie kann man es nennen?
Deck.
PC in Konsolenform oder so, ja.
Es ist schon wie ein PC. Es ist ja auch eine AMD, ne? Also es ist ein AMD Ryzen oder sowas.
Ja, genau.
GPU mit dabei, also, und dann halt so Controller links und rechts. Also schon ein richtiger PC.
Also ich bin jetzt nicht Konsolenform, damit bin ich nicht ganz so einverstanden. Es ist eher so in Richtung, wenn man jetzt mal ganz alt nimmt, den Gameboy, aber es war dann halt... war ja dann die PlayStation, hatte doch auch mal eine Zeit lang so eine portable PlayStation gehabt. So ähnlich sieht das
PS Ding, Vita.
Dieses Steam Deck jetzt aus.
Ja, genau. oder wie so eine Nintendo Switch oder sowas. Bloß
also
ein bisschen.
Also man hat einen Touchscreen in der Mitte und hat links und rechts eben seine Controller. Genau, und das Teil soll wohl ordentlich Rechenleistung für die Hand mitgeben und man kann wohl 3D-Spiele drauf zocken. Ich bin mal gespannt, was da kommt und vor allem auch, wie lange die Akkulaufzeit an der Stelle ist.
Ja, das ist, glaube ich, eine interessante Geschichte.
Da sind wir alle gespannt.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung, weil sobald halt mal Hardware da ist, wird natürlich auch für diese Hardware später entwickelt. Und gerade Steam hat, glaube ich, auf dem Markt doch genügend Marktmacht, um die einzelnen Entwicklerbuden eben in die Richtung zu treiben.
Ich finde es auch eine super Entwicklung. Ja. Also es ist schön, dass es das jetzt mal, dass das Steam das angeht oder Valve das angeht. Ja, sie sind ja schon in der ersten Version so ein bisschen gescheitert mit ihrem eigenen Linux. Deswegen hoffen wir mal, dass das mit dem Steam Deck was wird. Ist ja jetzt auch schon mal verschoben worden, Chipmangel. Wir haben es schon erwähnt. Sie haben jetzt die Distribution gewechselt. War ja vorher, glaube ich, war Debian basiert, ne? Oder so. Und da wir ja alle Arch Linux so toll finden, haben wir ja gerade die letzte halbe Stunde, habt ihr ja gehört. Und zumindest ich bin auch KDE-Fan. Super Sache, ja. Will man eigentlich unbedingt haben. Ich habe sie mir jetzt tatsächlich auch mal vorbestellt. Muss eigentlich 4 € bezahlen zum Vorbestellen. Gucken wir mal. Ich glaube, Sebastian, du hast gesagt, du kennst auch jemanden, der sie sich bestellt hat schon mal.
Ja, mal, das, wenn ich spielen würde, würde ich das auch tun, aber ich habe
ja,
da nicht so.
Ja, ich hab Leute zu Hause, die das spielen dann nicht. Ich glaube, selber werde ich da auch gar nicht viel machen, aber ich habe
doch, du wirst da schon mitspielen, aber nicht Spiele spielen.
Ja. Gucken wir mal.
Ja, sehr schön. Nee, also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung. Wir brauchen mehr solcher Projekte, damit das halt damit es dann halt doch weiter vorangeht. Und ich meine, als Steam ja angekündigt hat, auf Linux eben zu entwickeln, haben sie ja halt auch, also seitdem sind die Spiele unter Linux ja schon sehr viel geworden eigentlich.
Ja, es sind mehr geworden. Es sind mehr geworden, obwohl gerade jetzt in letzter Zeit ziemlich viele Spiele dann doch wieder nur für Windows und Mac erscheinen. Von dem her hoffe ich mir da doch dann wieder einen neuen Push. Also gerade am Anfang sind irgendwie alle Spiele, die, wo es technisch möglich war, ja, die irgendwie nicht nur direkt 3D irgendwas einsetzen, sondern sich normale OpenGL-Spiele waren, die sind halt alle für Linux, Mac, Windows erschienen. Und jetzt ist es wieder so, dass ganz viele auch Indie-Games dann eben nicht für Linux erscheinen. Wenn man danach fragt, ja, haben wir keine Zeit, das zu testen, lohnt sich irgendwie nicht, machen wir nicht.
Was mich aber sehr stark wundert, weil viele entwickeln ja auch für die PlayStation und Co. Und also zumindest die PlayStation hat ja auch einen Linux-Kern unten drunter. Und da kann doch der Weg eigentlich gar nicht so...
Die PlayStation hat keinen Linux-Kernel, sondern die hat ein BSD-basierendes System.
Ah, okay, ja gut, aber trotzdem kann
also der Weg ist
Weg
nicht
jetzt
weit
nicht
weg
so
davon,
weit sein.
Das, was, glaube ich, das ein bisschen was gebremst hat, am Anfang war die Euphorie ziemlich groß, mal Linux auszuprobieren, nur nachdem dann halt die Statistiken von Valve auch gezeigt haben, dass die Anzahl von Linux-Gamer so im 1%-Bereich, 2%-Bereich oder so liegt, ist, glaube ich, das Interesse auch eingeschlafen bei den Entwicklern. Aber das andere, ja, ich würde nicht sagen Problem, aber das andere eher Feature, was Valve integriert hat, ist eben Proton, also die Möglichkeit, Windows-Spiele ohne Probleme auch auf Linux zu zocken. Und das ist ja auch eines der Features von Steam Deck, dass da also viele, im Grunde genommen alle Spiele, die du auf Steam spielen kannst, auch auf dem Steam Deck spielen kannst, obwohl es Linux-basierend ist und eben nicht alle Spiele unter Linux direkt portiert worden sind oder für Linux portiert worden sind. Und dazu benutzen sie halt Proton, haben das so weit entwickelt, dass eben die Hersteller sagen, okay, dann entwickle ich einfach mein Windows-Spiel und gehe dann davon aus, dass Valve dann den Rest macht, um das eben auf ihrer Konsole oder eben auch für Linux-User vernünftig lauffähig zu machen. Und das, ja, gerade bei Indie-Titeln macht das natürlich Sinn, darauf zu setzen, weil dann hat man nicht so viel Kohle und muss halt nicht so viel Zeit verschwenden, dann auch das auf Linux zu testen, sondern kann dann halt einfach sagen, wir testen das auf einer Plattform nur und hoffen, dass Valve dann den Rest schon irgendwie schaukeln wird. Und dann setzen wir vielleicht da runter, ja, läuft auch da runter, aber ist halt eben Beta oder so. Ja,
das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung an der Stelle. Ich meine, letzten Endes, die Statistiken sagen das natürlich nur, weil warum haben viele zu Hause einen Windows-PC stehen? Zumindest bei mir in der Umgebung, wenn ich das höre, dann ist es immer, ja, ich will ja zocken.
Genau, ja. Das ist noch so ein Vorurteil, würde ich mal fast schon behaupten, weil ich glaube, mit Proton, ich kenne ein paar Kollegen, die das waren auch eher skeptisch, haben sich dann aber einmal Proton installiert auf ihrem Linux, hatten daneben noch ein Windows auf einer anderen Partition und haben das Windows seit Jahren nicht mehr gebootet und sind eigentlich damit also richtig zufrieden. Es gibt halt manchmal Ausnahmen, wenn also ein ganz, ganz neues Spiel rauskommt, das nur für Windows existiert. Aber selbst halt hier so ein Cyberpunk, was rausgekommen ist, das lief ja vom ersten Tag an ohne Probleme auf Proton. Gerüchteweise sogar lief es besser auf Proton unter Linux als unter Windows. Also
das hat man ja schon häufiger mal sowas gehört, ja.
Genau, ja.
Ja, super, dann haben wir doch eigentlich so den wichtigsten Teil der Distros durch.
Genau.
Ja, genau, da hoffen wir mal, gucken wir mal, wie das, ich glaube Februar oder sowas soll Steam Deck dann endlich erscheinen, gucken wir mal.
Hoffen wir mal, dass wir es bis dahin schaffen.
So, dann haben wir noch, Linux ist auf dem Mars angekommen, also nicht nur auf der Erde ist es dominierend, sondern auch noch im Weltall. Also zumindest gibt's da kein Windows, glaube ich, oder? Gibt's, also zumindest.
Ich glaube, im Weltall ist Linux auf jeden Fall dominierend, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur einer der Satelliten oder Teleskope, die wir dort oben haben, auf Windows basiert, geschweige denn in der ISS, da wird auch der größte Teil auf Linux-Basis sein.
Ja, aber da sind tatsächlich einige Windows-Laptops da oben. Auch,
ja, Laptop, also aber der restliche Teil, also ich glaube, die
kritische Infrastruktur. Und Kurs, ja.
Genau.
Ja. Gut, aber Linux ist auf dem Mars gelandet dieses Jahr und dieser kleine Hubschrauber Ingenuity, der da jetzt schon, weiß ich nicht, 20 Flüge oder wie viel hat er gemacht? Der läuft mit Linux und dreht da fröhlich seine Runden. Das ist doch cool. Ja, das ist schön, ne? Das,
ich glaube, in Sachen Weltraumtechnik sieht das immer so aus, dass Linux da, also das, was wir seit Jahren wollen, Linux auf dem Desktop, ist, glaube ich, Linux im Weltraum ist schon zu 99% angekommen. Also wir haben Linux im Weltraum auf jeden Fall, da haben wir eine Dominanz, weil da ist, hat Microsoft keine Chance mit ihrem Windows.
Genau, also müssen wir alle auf den Mars ziehen und schon hätten wir. Könnten wir, wären wir im Reich der Glückseligkeit, weil dann nur, wenn nur Linux läuft, sozusagen, ja.
Ja, also das ist halt ja auch immer, welche Statistik nimmt man ran. Ich meine, wenn man jetzt einfach mal alle Computer-Hardware nimmt, dann ist halt Linux ja schon immer Vorreiter gewesen oder zumindest schon sehr lange.
Ja, das einzige Problem ist halt Linux auf dem Desktop. Da haben wir es noch nie so richtig geschafft und sind, genau, kommen nur jedes Jahr ein Stückchen näher, aber das ist fast alles, was wir schaffen bisher.
Wir arbeiten ja auch hart dafür.
Genau. So, dann haben wir eine Sache, die zumindest für uns persönlich jetzt ein bisschen von Interesse ist, nämlich die Geschichte um Audacity. Die ging dieses Jahr auch durch die Presse, Medien, zumindest in unserer Bubble. Weiß ich nicht, Leszek, willst du erzählen, was passiert ist?
Ja, also ganz grob ist es so, dass Audacity aufgekauft worden ist und eine Firma hat das Sponsoring aufgekauft, den Code mit reingenommen und die kamen dann auf die Idee, ja, okay, wir wollen das ein bisschen was verändern, wollen ein bisschen Statistiken sammeln und wollen das standardmäßig machen. Dann gab es schon einen riesengroßen Aufschrei, Privatsphäre, wie könnt ihr das nur machen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das zunächst verstanden, dann später war es aber so, ja okay, wir machen das optional, das heißt, es wird eine Möglichkeit geben, das auch auszuschalten oder es wird sogar standardmäßig ausgeschaltet und nur Leute, also die dann wirklich das haben wollen, können es einschalten. Das fand ich eine Lösung, die war eine Kompromisslösung, aber ja, war auf jeden Fall
war okay,
machbar. Aber das hat erstmal so viele Kunden oder so viele, ja, Open Source Leute dort vergrault, dass sie gesagt haben, nee, wir müssen da was anderes machen und haben dann gesagt, okay, dann forken wir jetzt Audacity, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich meine, es Open Source ist das gute Recht, das auch so zu machen. Und wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, wenn man nicht ganz sicher ist, ob der neue Besitzer von Audacity oder der neue, ja, Code Contributor von Audacity, ob er das wirklich richtig managen kann, das Projekt, dann machen wir einfach einen Fork auf und ja, wie heißt der Fork jetzt? Tenacity. Für Leute, die danach suchen wollen, ist im Grunde genommen Audacity ohne den ganzen Kram, der Statistiken sammelt.
Ja. Und wir haben es heute mit komischen Namen. Ja.
Ingenuity, Tenacity.
Können wir nicht mal irgendwie ein Votum für die Namen da?
Es ist zumindest kreativ, was die Namensgebung angeht. Es heißt nicht immer alles gleich, ne?
Ich hätte das Ding Audio City genannt. Also das ist irgendwie, das haben wir ja bei Binärgewitter auch so gemacht. Einfach Audio City sagen, das ist gut. Aber nee, das war wahrscheinlich zu nah am Original. Ja, wir müssen gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also das war eine sehr unglückliche auch Kommunikation vor allem. Ich glaube, man hätte das, wenn man das anders angegangen wäre, wäre das irgendwie nicht so eskaliert. Das,
ja, ich meine, vor einem Jahr oder so hat KDE, das KDE-Projekt hat im Plasma Desktop auch eine Statistikfunktion eingeführt. Die ist standardmäßig ausgeschaltet und man kann sie mit einem Slider einstellen, wie viel möchte man denn tatsächlich an. Das hat man gut kommuniziert in der Community und dann lief das reibungslos und es gibt jetzt keinen neuen KDE Plasma Fork, außer Trinity, was ja KDE 3 geforkt hat. Also, das funktioniert. Und ich glaube irgendwie, das hat man bei Audacity und bei dem neuen Team, da hat man es einfach ja vergeigt und ja jetzt und, muss man schauen.
Und halt auch mehrfach. Also es gab, ja, war nicht nur eine Sache, ja, eine Sache kriegt man dann immer noch mal irgendwie weggebügelt, aber da waren 2, 3, wo du gedacht hast, ja, jetzt haben sie es übertrieben. Also
das, ja, die haben den Schuss nicht gehört, ja.
Ja, also ich meine, ich kann jeden verstehen, der Statistik haben möchte. Ich sage auch immer, eigentlich auf einer wenn man eine Webseite betreibt, das kann man ohne Statistik nicht real abbilden, wenn man da so ein bisschen nutzerorientiert arbeiten möchte. Weil woher soll ich denn wissen, was die Nutzer wollen? Also Die wenigsten schreiben einem dann halt eine E-Mail und sagen, hier der Button XY, der ist total überflüssig oder sowas. Zumal das halt ja auch jeder für sich erstmal nur sieht und nicht auf diesen Button klickt. Wenn ich aber dann halt in der Statistik sehe, okay, dieser Button wird hier irgendwie von noch nicht mal 1% der Nutzer geklickt, weiß ich, okay, den Platz kann ich mir auf dem Bildschirm sparen und pack das Ganze irgendwo anders dahin. Ja. Deswegen kann ich das auch gerade bei KDE verstehen und man muss es halt richtig kommunizieren an der Stelle und die Nutzer halt ein bisschen mitnehmen und vielleicht auch sehr offen darstellen, was sind denn die Daten, die jetzt übermittelt werden an der Stelle.
Ja. Ja. Also wie gesagt, das war Kommunikationsfehler, mehrere aneinandergereiht, die dann dazu geführt haben. Jetzt gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wäre natürlich schade um Audacity, wenn sich da ja, wenn sich das sozusagen teilt, weil so viel Arbeit ist jetzt da auch nicht übrig, die man da reinstecken kann. Und es ist immer noch, auch wenn es vom UI-Design nicht ein schönes Programm ist, ist es doch leicht zu verwenden und kann alles, was man so Richtung Audiobearbeitung braucht. Auch wenn ich es vom UI-Design einfach nicht mag, aber es ist.
Ja, es ist vor allem stehen geblieben halt beim UI-Design. Also wenn ich mir anschaue, was die anderen Programme in der Zwischenzeit jetzt schon alles gemacht haben, Audacity hat sich irgendwie gefühlt noch nie verändert.
Ja, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb da die Statistik eingeführt werden sollte. Die haben einfach keine Idee gehabt, was sie verändern sollen. Oder sie haben Angst, dass wenn sie was verändern, dass dann zu so einem großen Backslash kommt, dass dann auch ein Fork entsteht. Aber ich glaube, wenn man sich nicht verändert, wenn man nicht was wagt, dann bleibt man halt für immer da stehen, wo man ist. Ich meine, ist auch nicht schlecht, aber irgendwann muss es halt auch eine Veränderung geben.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es übrigens leider jetzt als Backup ausgefallen. Ich habe zwischendrin eine Fehlermeldung bekommen und es ist nicht mehr vorhanden, das Fenster.
Ja, gut.
Ah, Festplatte voll.
Ja, hoffentlich nicht.
Nee, die ist noch nicht voll, was ein Glück. Sonst hätten wir jetzt auch, dann wäre weder das Backup noch das andere da.
Ja, es passiert manchmal, dass die Festplatte voll läuft. Naja.
Ja, viel zu gut. Oft passiert das. Also ja. Bei mir jetzt.
Schlechtes Management.
Ja. Es sind echt, bei mir sind es tatsächlich viele Audio-Files. Wenn ich dann, also auch mit Audacity schneide, kommen da schon viele Gigabyte zusammen und auf so einer NVMe ist halt doch einfach zu wenig Platz, eindeutig.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe auch Festplattenspeicher, habe ich auch leider aktuell Probleme, weil meine Synology NAS vor kurzem die Grätsche gemacht hat, mehr oder weniger. Ich dachte, ich bin ganz schlau und spiele das neueste DSM von denen ein, das 7er.
Ja.
Und das habe ich dann getan und bekam dann nur ein, nach dem Neustart ein piepsendes Gerät hier, was mir gesagt hat, dass das Volume nicht eingebunden werden konnte, weil es fehlerhaft sei.
Okay.
Jetzt über den Support habe ich dann irgendwann rausgekriegt, ja, da ist einmal von Western Digital eine falsche Festplatte eingebaut. Da gibt's ja dann diese Art und Weise, wie die Daten auf die Festplatten geschrieben werden. Die kann sich ja da ändern. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Kürzel waren. SMT oder sowas, kann das sein? Auf jeden Fall ist das eigentlich so eine Festplatte, die man so als Rekorder nutzt, wo man halt immer nur Daten hinten dran anhängt.
Okay.
Und das habe ich halt, keine Ahnung, als mir eine hier ausgefallen ist, habe ich mir so eine als Ersatz nachgekauft. Die war aber auch nicht in dem Volume eingebunden und trotzdem hat das Volume gesponnen. Leider hat es aber jetzt auch nichts gebracht, das die auszubauen. Jetzt ist leider nur noch die letzte Option, alle Daten von den Platten zu löschen, also das Volume zu löschen und komplett neu aufzusetzen und hoffen, dass es dann funktioniert.
Aber dann sind doch alle Daten weg.
Ja, also ich hab die Daten mittlerweile natürlich auf meinen PC auf einer Festplatte noch gesichert, zumindestens die wichtigsten davon. Leider habe ich jetzt hier auch nicht nicht die Datenmenge frei, die auf dem NAS halt verfügbar ist. Aber die wichtigsten Daten habe ich jetzt einfach mal gesichert und aber leider keine Zeit gehabt, bis jetzt das zu machen, mich darum zu kümmern. Ist ein bisschen ärgerlich, weil mein 3-Punkte-Backup, also mein 3-Punkte-Sicherungssystem, nicht Backup-System, sondern Sicherungssystem, jetzt während der Thesis leider nicht ganz so hinhaut, wie es normalerweise läuft. Ich muss jetzt leider meinen Laptop dann ab und zu mal einschalten, während mein PC läuft, damit da die Sachen synchron sind. Mhm. Aber ansonsten liegt das ja nochmal auf meinem Server und im Moment auch auf GitHub und dann passt das.
Gerade sagen, mindestens einmal noch in die Cloud schieben.
Genau.
Genau, ich habe es gleich zweimal in die Cloud geschoben, damit ich dann auf Nummer sicher gehen kann.
Immer auf Nummer sicher gehen, ja.
Genau.
Ja.
So, dann machen wir noch einmal, nachdem wir ja schon bei den Distributionen waren, noch die Runde durch die Desktop-Oberflächen. Bei ein paar hatten wir schon erwähnt. LXQt hatte ich schon gesagt, ist in der Version 1.0.0 rausgekommen. Irgendjemand hat was von Windows 11 erzählt. Keine Ahnung.
Ist das eine Desktop-Oberfläche? Oh.
Ich glaube schon.
Ich dachte, das ist eine Web-Oberfläche.
Ist eine Web-Oberfläche, achso, ja gut. Auf jeden Fall kann man da bunt rumklicken. Wir hatten irgendwie gesagt, oder wahrscheinlich hat Slashik gesagt, Wayland-Support wird standardmäßig nutzbar. Nutzt du jetzt Wayland standardmäßig?
Also ich hatte Wayland damals schon genutzt, standardmäßig.
Ja.
Bis so ein Bug mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich nutze aktuell X11. Nicht Wayland.
Ja.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, das Jahr des Wayland-Desktops ist immer noch nicht da.
Ja.
Obwohl der Support jetzt doch deutlich besser ist, als das noch vor einem Jahr der Fall war. Also da gibt es deutliche Verbesserungen, was zum Beispiel jetzt hier Drag-and-Drop angeht zwischen Anwendungen, die jetzt nur im X11 laufen, auf Anwendungen, die jetzt nur im Wayland laufen oder auch Copy and Paste, was immer mal wieder so Probleme gemacht hat zwischen den verschiedenen Programmen, die, also man merkt jetzt nicht mehr, dass ein Programm als X11-Programm läuft oder dass ein Programm als Wayland-Programm läuft, sondern die verhalten sich gleich, was das meiste angeht und das ist schön, auch bei KDE Plasma funktioniert jetzt auch die Skalierung wunderbar, also dass das jetzt auch mit X11 und mit Wayland-Programmen funktioniert.
Hat
viele Kleinigkeiten verbessert.
Hat sich da denn auch was gebessert jetzt, also was mich immer gestört hat, warum ich auch eigentlich Wayland selten einsetze, dass du eben beim Videokonferenzen und sowas keine X11-Bilder also Fenster auswählen kannst, wenn du unter Wayland dann Screensharing machen möchtest.
Das ist immer noch ein Problem, ja.
Genau, und das ist halt ein Riesenproblem und ich weiß nicht, also um jetzt mal vielleicht noch ein anderes Tool in den Raum zu schmeißen, ich habe das Gefühl, dass Wayland noch lange, lange nicht serienmäßig oder standardmäßig groß einsetzbar ist im Vergleich zu Pipewire, was jetzt sehr stark auf dem Vormarsch ist an der Stelle. Mhm. Also ich sehe irgendwie gerade so, da diese zwei Projekte voll aneinander vorbeirennen, auch wenn Pipewire ja eine ganz andere Ecke bedient, aber
sag
trotzdem.
Sag mal, was es ist. Worum geht's da?
Genau, Pipewire ist halt für den Audio-Stack, beziehungsweise Audio und
Video.
Ja, also eigentlich ist das Audio- und Video-Bereich, den sie da angreifen. Und halt Pulse Audio und Jack und den ganzen Kram halt versuchen abzulösen damit. Ich setze es selber jetzt halt schon länger ein und bin mega begeistert. Also es läuft hier irgendwie alles sehr viel flüssiger als vorher. Und das, obwohl das Ganze eigentlich noch im, ich weiß gar nicht, ob die schon Beta sind. Ich glaube, das ist immer noch im Alpha-Stadium.
Jetzt weiß ich auch, warum dein Audacity abgestürzt ist.
Ja, das kann vielleicht sein, aber alles andere funktioniert halt echt einwandfrei. Also egal, ob ich jetzt irgendwelche Videokonferenzen mache, Zoom-Meeting, Discord, egal wo ich halt mit dem Audio reingehe. Ich habe hier das Audio-Interface Motu M2. Das hatte am Anfang, das habe ich unter Pulse Audio gar nicht zum Laufen bekommen. Unter Pipewire lief es halt direkt. Das sind halt lauter so Sachen, die mich halt dazu bringen, dass ich, also ich sehe es halt auch immer mehr, wo es serienmäßig jetzt eingesetzt wird. Obwohl das halt noch in so einem sehr, sehr, sehr frühen Stadium ist. Ja.
Ja, ist nicht Fedora auch als Standard jetzt darauf umgestiegen? Ich glaube, das hatten wir.
Ich glaube, ja. Und das ist halt so, das sind so Sachen, also bei Wayland, mir fehlen da viele Dinge. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe einen YubiKey Und da ich ja Neo als Tastaturlayout verwende, habe ich halt so ein bisschen das Problem, es gibt noch so ein paar ältere Webseiten, wo du den, wo du halt eben die diesen generierten Key, der da drauf ist, als Texteingabe machen musst.
Genau, ja.
Und dafür musst du aber dann die Tastatur halt auf Querz umstellen, sonst hast du halt eben die falschen Tasten gedrückt. Und das wäre unter X11 halt gar kein Thema, weil da kann ich halt einfach sagen, ich weiß auch nicht, warum das zusammenhängt, muss ich gestehen, aber da kannst du halt einfach sagen, hier das USB-Device mit der ID soll dieses Tastaturlayout bekommen. Und das machst du halt einmal für deine Keys, die du da hast, und dann steckst du den rein, drückst auf das Ding und der hat automatisch halt das Querz-Layout und tippt das dann damit ein. Und das geht, und unter Wayland gibt's da keine Alternative für, gar nichts.
Mhm. Ja, das ist ein großes Problem, dass Wayland einfach zu viel ändert. Bei Pipewire ist es ja so, wir hatten schon den Schmerz von Pulse Audio, und was Pipewire im Grunde genommen macht, ist im Grunde genommen, nachdem das alles in Pulse Audio gefixt worden ist, machen sie nochmal eine neue Version, um das nochmal besser zu machen. Und bei Wayland ist es halt tatsächlich so, es wird nicht auf dem alten X11-Kram gesetzt, ja, sondern es wird tatsächlich was komplett Neues geboten, was parallel dazu läuft. Und man muss den X11-Kram irgendwie versuchen, dann noch in der parallel irgendwie noch kompatibel zu halten für die Kompatibilität. Aber der, man muss halt da umsteigen. Ich sag mal so, macOS, Windows oder sowas, da wär's einfacher gewesen. Die hätten einfach gesagt, okay, jetzt wird das supported, oder das wird nicht mehr supported, der alte Methode.
Bis zum X-Zeit, genau, alles umzustellen und los geht's.
Ja, und das hast du halt in Linux nicht, sondern da musst du halt immer noch Kompatibilität zu 20 Jahren alten Programmen irgendwie behalten, die halt eben nur auf X11 laufen. Oder du hast halt eben YubiKey oder andere Sachen, die einfach solche Workflows sind, die sind so stark vernetzt in X11, dass das kriegst du nicht einfach umgestellt auf Wayland. Und dann hat auch niemand dran gedacht.
Wie gesagt, warum jetzt überhaupt die Tastaturbelegung mit dem Desktop-Manager in Berührung kommen, verstehe ich eigentlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich halt gar nicht. Also da
Input-Sachen
sehe ich halt keinen, ja, wollte gerade sagen, das dürfte eigentlich gar nicht da drin sein, zumindest nicht nach der Philosophie von Linux, ja, dass du eigentlich ein Tool hast, was für eine Sache zuständig ist. Und ich finde jetzt, ein Eingabedevices sind jetzt irgendwie nichts, was zwingend dahin gehört, vor allem nicht bei der Tastatur, weil die nutze ich ja auch einfach nur auf dem Terminal am Ende oder sowas, ja.
Ja, aber das ist ja bei X11 auch so, dass dann die Tastatur, das managt ja X11 dann on top auf dem, was ein Terminal dann auch noch macht. Also der Sinn, das alles in den Compositor reinzuschieben, den sehe ich schon. Es machen andere Betriebssysteme genauso, und es sorgt halt eben dafür, dass du das mehr an Sicherheit bekommst, dass du das mehr an Geschwindigkeit bekommst, dass du das mehr an Hardware-Support bekommst. Das Problem ist, dass es aktuell alles noch theoretische Features, weil du halt eben, weil die Praxis halt so viel verzweigt ist und so viele Optionen gibt's da, so viele Workflows gibt's da, die bei X11 immer als Workaround rund um X11 gebaut worden sind, und bei Wayland müsste das in den Compositor mit eingebaut werden. Und das große Problem daran ist, wir haben 30, 40 Jahre Fenstermanager entwickelt auf X11-Basis, wo du halt nur wirklich die Fensterverwaltung machst, und den anderen Kram, den macht halt eben X11. Und jetzt musst du tatsächlich auch den anderen Kram machen. Und das können die meisten Fenstermanager einfach nicht. Die müssen halt einfach ihr Team komplett aufstocken, und die müssen halt auch Leute haben, die sich damit auskennen. Und der große Fehler war tatsächlich, als man Wayland entwickelt hat, gesagt, wir machen nur dieses eine Protokoll und wir stellen keine Bibliothek gleichzeitig zur Verfügung. Denn man hat jetzt gemerkt, man braucht das, und jetzt ist, glaube ich, Weston, also dieser Referenzfenstermanager für Wayland, ist, glaube ich, jetzt auch als Bibliothek irgendwie, ist er einbindbar, und es gibt ein paar andere, die versuchen, das für andere Fenstermanager einfacher zu machen. Aber der Schritt ist zu spät gekommen, und jetzt sieht es so aus, dass zumindest bei den großen Linux-Desktops, GNOME und KDE, auf jeden Fall der Fenstermanager da den ganzen Kram erledigen muss und das zum Teil auch dann auch schon macht. Und ich sage mal so, Wayland braucht tatsächlich noch was, aber wenn du dir zum Beispiel Fingerabdruckscanner oder sowas anguckst, das ist viel, viel einfacher zu integrieren. Deshalb hat jetzt KDE Plasma auch angekündigt, die wollen Fingerprint-Scanner jetzt demnächst auch wieder unterstützen in KDE Plasma, weil es viel, viel einfacher zu integrieren ist mit in der Wayland-Basis als mit X11. Ja.
Ja gut, irgendein Vorbildheim muss es ja bringen, sonst wäre es jetzt irgendwie nicht gut, wenn man es neu macht. Also
genau, ja.
Gut, ja, aber es ist halt eine leidvolle Geschichte, ja. Also ich finde, man kann es eigentlich ganz gut einsetzen, aber dann stolperst du halt immer über solche Kleinigkeiten, die dann am Ende doch sehr nervig sein können. Also gerade mit einer Videokonferenz, wenn du dann erstmal sagen musst, hier, ich muss mich einmal abmelden, ich muss mich dann nochmal irgendwie, ich muss jetzt gerade mal auf X11 überswitchen, damit das geht oder so, da ist halt, das ist halt dann irgendwie doof, ja, an der Stelle.
Nee, das ist nicht machbar.
Ja.
Gut, also wie gesagt,
nett umschreiben.
Ich würde sagen, check, viele Kleinigkeiten werden verbessern und optimiert, würde ich so stehen lassen, ja, von unserer Vorhersage, aber Distros werden Wayland standardmäßig oder mit KDE Plasma ausliefern. Nee, das habe ich
ja,
jetzt.
Ja, doch, das haben wir ja schon, also zumindest Wayland als Standard.
Ja, ja,
das haben
aber wir nicht schon KDE einige. Plasma, genau, aber Distros, KDE Plasma, Wayland.
Das ist in dem Jahr noch nicht passiert, das wird jetzt für das nächste Jahr dann wahrscheinlich
genau,
kommen.
Das können wir, schieben wir einfach mal in nächstes Jahr. Genau, bei GNOME ist es der Fall, aber bei KDE zumindest nicht, also da lagen wir daneben. Gucken wir das für nächstes Jahr. Apropos, wir haben 25 Jahre KDE. Ich hoffe, da habt ihr auch groß gefeiert. Es waren ein paar Vorträge, Party-Dinger, aber ich meine, wir hatten Corona, deswegen war es nicht so doll. Also ich weiß noch, ich glaube, ich war zur 10-Jahres-Party von KDE, war ich 10 oder 15 Jahre. Das wurde da in der Nähe von Stuttgart groß gefeiert, aber jetzt 25 Jahre KDE. Ich hab gesehen, dass ein paar Live-Vorträge irgendwie waren, aber mehr habe ich jetzt leider auch gar nicht mitgekriegt. Bisschen schade in diesem Jahr, sonst hätte man das garantiert auf irgendeiner Veranstaltung mit größer gefeiert oder irgendwelche lokalen Termine gehabt in vielen europäischen oder Städten rund auf der Welt.
Genau. Wie
gesagt, kommt vorbei, wir feiern das, gehen alle zusammen in die Kneipe, machen irgendeine Release-Party oder sowas. Das ist schon schade,
ja,
dass
da
das
ist
dieses
leider
Jahr
vieles auf der Strecke geblieben von solchen Veranstaltungen, ja.
Dass das einfach nicht stattgefunden hat. Naja, müssen wir dann bei 30 Jahren wieder machen. Da lassen
genau,
wir es dann.
Genau, bei 30
ich
Jahren
sag,
feiern
geht nicht
wir
lange
wieder.
Hin. Bis dahin haben wir hoffentlich auch die Krise überwunden.
Zumindest
ja, kein
diese,
Corona mehr.
Diese Krise haben wir überwunden, wenn man weiß, was für die nächste kommt. Genau.
Dann gibt's die nächste, ja.
Dann wurde Name geändert. KDE Applications heißt jetzt KDE Gear.
Ja.
Ich habe gedacht, warum macht man das jetzt schon wieder? Das haben wir uns gerade.
Ich glaube, das hat sich dadurch ergeben, weil KDE Applications hatte ja immer eine Versionsnummer, also 21.01 12. oder 21.02 oder 12 oder sowas. Und dann die Projekte hatten dann immer so ein bisschen Druck, ja, okay, wir müssen bis dann und dann irgendwie fertig werden. Aber es ist halt auch so, dass viele Projekte unter der KDE-Flagge dann laufen, die ein anderes Release-Schema haben. KDE Live zum Beispiel hat ein anderes Release-Schema.
Krita
ein anderes Release-Schema. Und auch eine andere Versionsnummer. Und da hat man sich gedacht, okay, dieses Schema, dieses eigentlich alte Schema, im Grunde genommen, wir haben eine große Applikations-Suite, die wir veröffentlichen mit der und der Versionsnummer. Das greift jetzt nicht mehr. Und wenn man halt eben die Suite nicht mehr hat, dann müssen wir das Ganze unter einem anderen Namen auch veröffentlichen, weil ansonsten wird das immer assoziiert mit der alten Suite. Und das war, glaube ich, einer der Hauptgründe, weshalb man da umgestiegen ist auf KDE Gear, was einfach ja dann Sinn macht. Ich glaube, das ist der einzig große Unterschied. Das Tolle ist aber, ich glaube, das ist dieses Jahr passiert, da gibt es eine tolle Übersichtsseite über alle Projekte, die jetzt unter dem KDE Projekt stehen und das ist auch mal interessant zu sehen, was es da für Programme gibt. Ich glaube, unter apps.kde.org kann man sich das anschauen und da gibt es halt eine ellenlange Liste von Programmen, die dann unter der Flagge von KDE entwickelt werden und das ist auch ziemlich gut gemacht. Also als Übersicht zumindest, da kriegt man wirklich die Möglichkeit, nicht nur eine Übersicht über das Programm zu bekommen, sondern man hat auch die Möglichkeit, das Programm dann direkt zu installieren auf seinem System, wenn man dann halt ein Linux-System hat, wird dann Snap Store, FlatHub und sogar auch über AppStream wird das Ganze dann angeboten, dann kann man es direkt im Paketmanager installieren.
Gut, gut. Ja, dann GNOME 40 wird kommen, haben wir gesagt, und kam auch, oder?
Ja, es kam auch.
Ja, das kam auch. Ich habe da eine ganz lustige Anekdote.
Ja.
Ich habe ja in unserer Vorbereitung erst gedacht, wir hätten letztes Jahr 2020, also jetzt das Jahr 2020 zu Ende. Und habe ja, dementsprechend die falsche Vorhersagen rausgesucht gehabt und habe mich dann gewundert, als dann da auf einmal stand, hier GNOME 40 wird kommen. Ich so, GNOME 40, ich bin der Meinung, meine Version ist schon GNOME 40, aber geändert hat sich da irgendwie nichts, gell? Dann habe ich halt, geschaut, wie soll denn GNOME 40 aussehen, habe dann mir dann ein paar Videos angeguckt und habe dann erst später auf das Datum geguckt und weil ich gedacht habe, sag mal, das sieht doch genauso aus wie bei dir, ja? Und habe dann gesehen, okay, es war Anfang letzten Jahres, wo dann die Leute so die Betas gezeigt haben davon. Ja, es ist gekommen und ich muss gestehen, ich kann mich gerade irgendwie auch nicht mehr dran erinnern, wie GNOME 3 aussah, weil es sieht jetzt nicht so viel anders aus zu GNOME 40.
Wie? Da steht doch die größte Designänderung seit GNOME 3.
Ja.
Ja, es war
also es hat sich...
Und ich meine,
hat sich doch deutlich geändert.
Von 3 auf 40.
Das Panel der Starter, ja.
Von 3 auf 40. Also das
muss
sich
geändert haben.
Also ein Unterschied ist schon mal, wenn du den Computer startest, dass du halt nicht den Desktop an sich hast, sondern du hast so diese Schnellauswahl, diese Übersicht als Startfenster, ja. Erst wenn du dann ein Programm öffnest, also das heißt, du bist eigentlich direkt in diesem, ich weiß nicht, wie sich das nennt, ich glaube Dash oder sowas, wo du halt direkt anfangen kannst, zu tippen, um ein Programm zu suchen. Finde ich jetzt irgendwie gar keine schlechte Änderung, weil was macht man denn, wenn man einen Computer anschaltet? Man startet irgendein Programm. Also ich brauche den Desktop am Anfang gar nicht. Klar, ich kann hier einfach Enter drücken, dann bin ich auf dem Desktop, aber ich kann auch halt hier dann direkt Firefox eintippen und Enter und spare mir damit einmal die Windows-Taste zu drücken, nachdem ich mich eingeloggt habe.
Das stimmt.
Hat den,
ja, aber dann siehst du dein super geiles Wallpaper nicht mehr.
Ja doch, das siehst du schon. Du siehst das schon, weil der du hast in dieser Ansicht, wo du bist, deine virtuellen Arbeitsoberflächen schon dargestellt, ja. Ich find's persönlich gar nicht schlecht, diese Variante mit dem Starten, weil du halt wirklich diesen Workflow hast. Du schaltest deinen PC an und startest ein Programm. Das macht, glaube ich, jeder von uns so. Und da spart man sich jetzt halt wirklich so diesen einen Klick letzten Endes. Es ist aber halt ein Klick mehr, den man sich sparen kann. Und ansonsten hat sich aber aus meiner Sicht echt nicht sehr viel geändert. Also klar, diese Ansicht, wenn ich jetzt auf die Windows-Taste drücke, die ist ein bisschen verändert worden. Ja, es ist eine große Designänderung zu vorher, aber jetzt nicht so krass, wie ich es jetzt wie ich das jetzt da jetzt rauslesen würde. Ja, die größte Designänderung seit GNOME 3.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen zynisch gemeint, weil sich ja eigentlich nicht viel getan hat in der GNOME 3 Entwicklung, ne? Es ist ja immer gleich geblieben, obwohl relativ viel Kritik am Workflow da war, hat sich in der Entwicklung von GNOME 3 wenig getan. Und dann hat man mit GNOME 40 gesagt, und deshalb heißt es ja jetzt auch GNOME 40, wir machen da jetzt richtig, wir hauen da richtig rein und machen große UX-Änderungen und das User-Interface soll einfacher bedienbar sein. Das war ja so immer die Ankündigung in der Beta-Phase noch von GNOME 40. Und dass das ein bisschen heiße Luft war, war eigentlich klar. Deshalb war das so ein bisschen natürlich auch mit dem Augenschmunzeln gesagt, dass das die größte Designänderung seit GNOME 3 ist. Aber was immer interessant ist, egal wie man die Änderung macht, jetzt haben die das den Schnellstarter verschoben und so. Es gibt halt immer noch Leute, die dem alten nachtrauen oder das alte Workflow haben wollen. Und das ist, glaube ich, egal was für ein Desktop, du hast immer diese Leute, änderst ein Icon oder machst da was anders oder schon hast du da 10 Leute auf der Matte stehen, die meckern, ja, warum funktioniert das nicht so, wie es damals funktioniert hat?
Das ist letzten Endes das Gleiche wie mit Windows-Umsteiger. Du hast halt genau, also entweder du lässt dich halt auf diesen neuen Workflow ein. Und das ist halt, glaube ich, dass man muss sich halt ein bisschen darauf einlassen. Vielleicht muss man auch sich mal anschauen, wie machen andere das? Wie ist denn dieser Workflow gedacht? Weil das wird leider ja nicht immer kommuniziert. Ich bin damals halt schon in der Beta-Variante auf GNOME 3 umgestiegen, weil ich halt einfach gemerkt habe, der Workflow ist sau viel angenehmer. Ja, ich drücke hier die Windows-Taste, komme auf diese Schnellansicht. Ich habe noch nie meine Programmliste genutzt, um ein Programm rauszusuchen, weil ich halt ja weiß, wie mein Programm heißt und gib dann einfach den Namen ein, drück Enter. Mhm. Oder selbst, also was ich sogar noch nicht mal nutze und das geht aber, das habe ich nämlich auch schon ein paar Mal halt probiert, du kannst ja da auch einfach irgendeinen Dateinamen eingeben. Und dann zeigt er dir die Datei an oder den Ordner, den du öffnen willst. Du brauchst dich eigentlich nirgendwo großartig rumnavigieren. Aber auf solche Konzepte muss man sich halt auch erstmal einlassen.
Ja, ich mache K-Runner auch alles. Also das macht alles. Genau. Es rechnet dir, sucht dir was im Internet raus, es spielt Titel ab, es kann einfach alles. Wahrscheinlich auch deine Waschmaschine befüllen.
Aber das ist ein großer Shift. Ja, das ist auch natürlich, ja klar, kannst du machen per Automatisierungs-Plugin oder sowas. Genau. Da sagst du einfach Waschmaschine füllen und Kaffee kochen, kein Problem. aber das ist ein großer Shift, glaube ich, auch in der, also ein großer Ruck oder eine große Veränderung auch in der Art, wie Leute mit dem Computer umgehen. Und ich meine jetzt nicht uns alte Hasen, die da schon länger mit Computern arbeiten. Wir sind es halt noch gewohnt, so ein Startmenü anzuklicken und vielleicht mal hier ein Programm rauszusuchen, obwohl wir ja auch jetzt immer mehr dazu übergegangen sind zu tippen. Aber ich habe letztens gehört von einem Kollegen, der in einer Firma arbeitet, wo es so ein bisschen was langsamer zugeht, sagen wir mal so, also in der Behörde arbeitet. Und der hat gesagt, ja, die haben richtig große Schwierigkeiten jetzt mit den neuen Rekruten oder mit den neuen Leuten, die sie anwerben, weil die sind ja immer gewohnt, nicht irgendwie auf was drauf zu klicken oder in Menüs zu suchen, sondern zu suchen. Also Google-Suche oder Wikipedia-Suche. Die sind also gewohnt, was einzutippen, was sie haben wollen. Also nicht mehr auch Ordner oder sowas, Ordnerstrukturen anlegen. Das machen die nicht. Die werfen einfach alles auf den Desktop oder werfen einfach alles in einen Ordner rein und sind es gewohnt, wenn sie was haben wollen, zu suchen. Dann machen sie halt eine Suche auf und tippen das ein, was sie haben wollen. Und ich glaube, das ist auch so ein Shift, der da mit reinspielt, auch bei den Desktop-Umgebungen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also gerade GNOME hat da ja auch mit GNOME Documents und sowas, also mit diesen, die haben ja auch dann einige GNOME-Anwendungen, die dann halt genau auf dem basieren und genau das ausnutzen, diese Geschichten. Ich musste so lachen mit die Leute suchen. Es gibt ja auch, keiner weiß mehr, was eine URL ist. Also jeder kennt zwar den Namen der Webseite, aber es wird halt irgendwie immer nur über Google die Seite aufgerufen. Deswegen musste ich gerade eben so ein bisschen lachen. Ja,
alles wird da reingedingst. Und eben auch die lokalen Dateien, die du finden willst und alles. Du willst nur noch ein Suchfeld haben und tippst es einfach ein und dann.
Also was ich jetzt nicht ganz weiß, ob sich bei GNOME 40 vielleicht auch noch mal ein bisschen was an den Konfigurationen an sich geändert hat, weil ich bin jetzt halt über die ganzen Derivate gestolpert, die sich anschmiegen, ähnlich zu Windows zu sein. Und da scheint es halt wirklich so zu sein, dass viel GNOME eingesetzt wird, weil sich das doch sehr gut anpassen lässt anscheinend. Also
Also das, was du bei den Derivaten sehr gut siehst oder bei diesen auf Ubuntu, auf GNOME und Ubuntu ist ja auch so, auch quasi ein Derivat ist, die basieren meistens auf älteren GNOME-Versionen, weil das mit jeder GNOME-Version immer mehr eingeschränkt wird. Das Neueste, was ich gehört habe, ist eben mit GNOME 40, vielleicht noch nicht, aber mit den Nachfolgerversionen soll es nicht mehr möglich sein, das Design zu ändern. Also das Theme kannst du nur noch zwischen Dark und Light, also zwischen Dunkel und Hell umschalten. Du hast aber nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte ein eigenes GTK-Design oder sowas einrichten. Das soll nicht mehr möglich sein. Und das sind schon so Einschränkungen, die dazu geführt haben, wir wissen alle, als GNOME 3 auf den Markt kam, gab es doch schon Forks und wie hießen sie alle, Cinnamon OS oder Cinnamon als Desktop zum Beispiel. Und die Projekte, also es gab einen Grund, weshalb die entstanden. Es gibt natürlich jetzt auch einen Grund, weshalb die nicht so wirklich richtig fortgeführt werden, aus meiner Sicht zumindest. Weil GNOME dann doch schon in der Entwicklung von GNOME 3 einiges geändert hat und einiges wieder zugelassen hat. Aber also aus meiner Sicht geht das alles so in eine Richtung, wo sie sagen, wir machen das Design fertig, wie der Desktop auszusehen hat, und friss oder stirb. Also entweder magst du das, das Einzige, was verändern kannst, ist vielleicht das Icon-Theme und das Hintergrundbild, aber der Rest soll schon so in unserem Sinne sein und so laufen. Und das ist so eine Geschichte, die, falls das wirklich so zwangsweise durchgeführt wird, natürlich dazu führen wird, dass sicherlich einige Leute dann weiter auf ihrem GNOME 3.38er Fork weiter rumaktualisieren werden. Und Ubuntu hat das ja auch gemacht mit den Desktop-Icons, haben sie da Nautilus geforkt, also den Dateimanager. Ich glaube, da brennt es so ein bisschen gerade bei GNOME, was das angeht. Aber das ist ja nichts Neues. Das hatten wir bei GNOME 3 auch schon, dass da viele Leute dann gesagt haben, wir machen Forks auf. Deshalb ist das da, glaube ich, schon, die wissen damit umzugehen.
Ja, man kann auf der einen Seite halt GNOME verstehen, auf der anderen Seite kann ich aber auch das verstehen, weil gerade jetzt so diese Switcher, das ist schon, also jetzt bei Sorin OS war das wirklich so ein, das ist ein Setup-Menü, da haben sie dann kleine Icons, wie es denn aussieht, und dann drückst du da drauf und dann macht's klack und dann sieht dein Bildschirm halt komplett anders aus, und das ist schon eine sehr, sehr hübsche Variante, das dann so ein bisschen anzupassen an die Bedürfnisse und dass da auch der Nutzen dahinter zu erkennen ist. Das ist, also aus meiner Sicht ist der halt ganz klar zu erkennen. Und ich weiß nicht, ob sich GNOME damit wirklich so gut tut, wenn sie das halt wegmachen. Aber an für sich kann ich sie auch verstehen, weil umso einfacher du das Ganze hältst, umso besser kannst du es halt auch updaten und umso mehr Energie kannst du halt in andere Dinge stecken auch, ja.
Das stimmt schon, ja.
Ich meine, wir haben ja Apple als guten Beweis für solche Sachen.
Das stimmt schon, ne? Dann am Ende landest du halt eben bei einem Desktop, wo du nicht mehr viel ändern kannst, und du musst den halt so hinnehmen, wie er ist. Und du hast da nicht mehr die Anpassbarkeit, und dann musst du halt irgendeinen Fork machen, um das machen zu müssen. Und ich meine, das ist einer der großen Vorteile von Linux immer gewesen, dass du halt eben Anpassbarkeit hattest. Klar, ich möchte auch normale, Standardeinstellungen haben für einen Desktop, aber ich möchte dann auch, wenn mir was nicht passt an dem Desktop, eine Möglichkeit haben, das relativ einfach mit 2-3 Klicks auch wieder zu ändern. Und wenn mir das genommen wird, dann lande ich, warum soll ich dann GNOME benutzen? Dann kann ich auch macOS benutzen oder Windows benutzen. Da habe ich vielleicht sogar ein bisschen was mehr Anpassbarkeit an der einen oder anderen Stelle. Und das ist so ein Grundgedanke, der mir da nicht so richtig passt. Aber das ist vielleicht so eine Diskussion für KDE versus GNOME und was da so die Philosophien zwischen den Communities und den Entwicklern ist.
Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also ich schaue immer mal wieder auf KDE rüber. Ich habe es selber nicht im Einsatz, weil ich damit auch bis heute nicht wirklich warm geworden bin. Und wie gesagt, also bei mir ist halt dieser Workflow so drin mittlerweile, dass ich mich da auch jetzt nicht, also ich lasse mich auf die neuen Dinge bei GNOME zwar irgendwie ein, aber da jetzt komplett nochmal umzudenken, weil KDE ja doch vieles ganz anders denkt, das ist dann schon schwierig an der Stelle, vor allem wenn man schnell halt seine Arbeit erledigt haben möchte.
Das ist dieselbe Argumentation, die ich von diesen Windows-Usern immer höre.
Das ja. War auch, muss ich sagen, mein größtes Problem damals, als ich umgestiegen bin. Ich meine, das ist schon eine lange Zeit her, aber da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich halt am Anfang wirklich mit dem Design ziemlich gehapert habe, weil doch eigentlich alles irgendwie anders aussah, und es war ja bei Linux auch schon immer so, dass die Sachen ja eher so gezeichnet sind, und unter Windows war es früher ja noch so, Windows 98, das waren ja eher so Bildchen oder sowas, die du dann da drin hattest. Es sah halt einfach total anders aus dadurch, ja. Gut, deswegen kann ich den Teil schon noch so verstehen, deswegen habe ich ja auch was gesucht, was ähnlich aussieht an der Stelle.
GNOME wird nächstes Jahr dann 25. Gucken wir mal, ob die Zeit haben, eine Party zu machen, oder ob die dann auch ins Wasser fällt. Ja, genau. Ah, ist alles schon so lange her. Meine
Güte. Lauter Geburtstage hier.
Ja, ja, übrigens, genau. Wir haben auch Geburtstag gehabt dieses Jahr. Radio Tux ist 20 ja. Jahre alt geworden.
Also wir kaum sind
nicht,
zu glauben.
Nicht yeah. So. Genau. Wir sind nicht so weit weg von KDE und GNOME. Muss man ja. sich mal vorstellen. Ja, auch da gab es keine große Party. Während es auch zum 10-Jährigen haben wir auf dem Linux-Tag, glaube ich, in Berlin eine größere Party, eine Standparty gehabt mit Bier und allem. Ist das jetzt dieses Jahr irgendwie... Ja, alles ein bisschen schwieriger. Aber
das machen wir jetzt dann halt zum 25.
Genau. Wir verschieben das
auch. Ja, hoffentlich. Ja.
Genau. Da mieten wir uns dann irgendwas und laden euch alle ein und machen eine große Party. Gucken wir mal. Ich habe noch einen Punkt, und zwar gesellschaftspolitische Sachen. Wir haben eine neue Regierung in Deutschland und die haben einen Koalitionsvertrag gemacht. Und da steht zumindest eine interessante Sache drin. Und da müssen wir die Bundespolitik dann auch sozusagen immer wieder erinnern, weil in diesem Koalitionsvertrag steht drin, dass Software in der Regel als Open Source entwickelt werden soll. Gut, ich meine, da steht in der Regel, ja, das heißt dann...
Ich glaube, dafür werden sie sich noch verfluchen.
Ja, gucken wir mal. Ist auf jeden Fall sehr schön. Ne? Ich finde das eine sehr schöne Entwicklung, ja, geht doch diesem Ansatz Public Money, Public Code, ja, also wenn die Regierung schon irgendwie oder wenn die Bundesbehörden schon irgendwie Geld ausgeben, dann sollen sie es doch bitte auch frei verfügbar machen. Die
vor allem Steuergeld, damit, ja.
Genau, die aus Steuergeld da entwickelt wird. Und wir alle, also ihr draußen, die dazuhört und wir hier, die hier auch senden, müssen die Politik dann immer wieder dran erinnern an diesen Satz. Also bei der Corona-Warn-App und so hat das ja auch schon alles gut funktioniert und das sollte ein positives, leuchtendes Beispiel sein. Wir müssen einfach gucken, dass sie bei anderen Sachen, die sie jetzt anfangen, das dann eben auch als Open Source freigeben und sich da nicht hinter irgendwelchen Sachen verstecken und sich da wieder rausreden wollen. Also egal, ob das jetzt, was weiß ich nicht, im Arztbereich ist oder bei irgendwelchen, weiß ich nicht, sie wollen ja irgendwie Führerschein und sonstige Sachen irgendwie aufs Handy bringen. Egal, was auch immer, wir müssen einfach gucken, dass die Dinger Open Source entwickelt werden, auch wenn es irgendwelche, keine Ahnung, wenn die Steuerbehörde oder wenn die weiß nicht, Kfz-Zulassungsbehörde irgendwie eine Software neu schreibt, ja, dann sollen sie das doch bitte oder schreiben lässt, ja, die machen sie natürlich nicht selber, aber schreiben lässt, dann soll das doch bitte auch als Open Source freigegeben werden, damit die dann eben in dem Nachbardorf, Nachbarkreis auch gleich mitverwendet werden kann. Also das würden wir doch gerne sehen und da seid ihr einfach alle aufgerufen, ja. Immer schön nachzufragen, dass das dann auch passiert, weil das ist, glaube ich, der Hebel, den wir da als Bürger sozusagen haben, steht im Koalitionsvertrag drin und wir müssen die Politik daran erinnern. Also wenn bei euch im Kreis irgendwas ausgeschrieben wird oder auf Landesebene oder dann auch Bundesebene, dann immer mal schön fragen, wie das dann umgesetzt werden soll und wo der Quellcode hinterher ist, wo man ihn da nachlesen kann.
Am besten
kann.
Auch so fragen, dass man sagt, okay, ich möchte da mitwirken oder sowas, ich möchte meinen Code beitragen oder ich habe hier Entwickler, die mithelfen wollen und so weiter und so fort. Weil das macht natürlich dann auch wieder einen anderen Eindruck. Oder wo du ja die Corona-Warn-App angesprochen hast, da war es ja auch so, die hat ja eigentlich ein relativ schlechtes Image in der Öffentlichkeit. Da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass dann nicht nur der Quellcode eben offen ist von solchen Programmen, sondern dass man da auch versucht, ein gutes Image zu schaffen, indem man halt vielleicht auch da mal sagt, okay, jetzt habe ich mal Nachmittag Freizeit und bin sowieso im Coding gut, da kann ich mir mal gucken, was die da programmiert haben und wenn sie da Mist gebaut haben, dann sage ich das denen direkt oder schicke denen auch nochmal direkt einen Patch hin. Also solche Geschichten, das gehört natürlich auch dazu.
Ja, oder an der Stelle eben auch einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Das ist, glaube ich, der andere wichtige Punkt. Ja, man muss nicht unbedingt aktiv werden beim Coding, sondern wenn man ja da schon so ein bisschen in dem Bereich unterwegs ist, vielleicht auch die anderen Leute mal mitnehmen und zu sagen, warum das Ganze vielleicht gar nicht so schlecht ist und warum man vor allem auch, warum man Open Source haben möchte, dass vielleicht der ein oder andere da auch nochmal mitwirkt am Ende. Weil viele können sich das gar nicht vorstellen. Gerade jetzt während der Corona-Krise haben wir gemerkt, wie problematisch das doch in Deutschland ist, was die Digitalisierung anbelangt. Die ist unter anderem auch so problematisch, weil wir in jeder Verwaltung andere Software einsetzen. Weil jeder sein eigenes Ding macht, weil jeder seine Ausschreibung machen musste und dann bei einer anderen Firma gekauft hat, was ja auch an für sich lobenswert ist. Ich möchte auch, dass viele Firmen auf dem Markt existieren. Nur so kriegen wir halt auch einen Wettbewerb. Aber die können alle an der gleichen Software entwickeln letzten Endes. Mhm. Ja, oder zumindestens mal auf dem alten Code aufbauen und dann daran weiterarbeiten. Und genau das ist das Ziel, wo wir hinwollen, dass möglichst alle Verwaltungen die gleiche Software am Ende einsetzt, damit eben auch die Interoperabilität zwischen denen gegeben ist und dass dann auch der Umstieg vielleicht von, wenn Mitarbeiter mal getauscht werden müssen oder sowas. Ich meine, wir reden ja jetzt nicht nur von den Daten, die übermittelt werden müssen, dass das einfacher wird, sondern auch der Austausch von Mitarbeitern, wenn an einer Stelle mal irgendwo jemand fehlt oder so, der kann da auch nahtloser laufen. Weil niemand halt mehr in die Oberfläche eingearbeitet werden muss. Höchstens vielleicht noch in irgendwelche Besonderheiten im Workflow oder sowas. Ja. Also der Punkt hört halt nicht nur bei der Software auf.
Genau, ja.
Gut. Also, Aufruf an euch. Bitte alle mitmachen. Ihr müsst. Das hilft leider nur, wenn wir da alle an einem Strang ziehen und gucken, dass sie das auch umsetzen und nicht nur schön dahin gedruckt haben. Also Schleswig-Holstein geht jetzt schon mal einen richtigen Weg und will, ich glaube, die ganzen oder viele Behörden-Desktops auf Linux umstellen. Das ist doch schon mal ein schönes Zeichen. Würde mich freuen, wenn da dann noch, wenn wir auch noch andere Landesregierungen überzeugt kriegen und wie gesagt, wenn große bundespolitische Apps da entwickelt werden, für was auch immer, dass die dann eben auch Open Source sind hinterher.
Also mir ist da leider aus vielen Stellen wegen Schleswig-Holstein so ein München 2.0 entgegengeschwappt worden.
Ja, das, naja. Gucken wir mal.
Wir können nur die Daumen drücken, dass es dort anders laufen wird.
Ja. Hoffentlich kommt nicht Microsoft auf die Idee zu sagen, ah, wir wollen dann irgendwo in Schleswig-Holstein neues großes Firmengelände aufmachen oder sowas und schwupp, auf einmal ist dann nach 2-3 Jahren Linux wieder weg.
Genau, und da werden die Zahlen frisiert, damit es dann halt so in der Richtung auch passt.
Na, gucken wir mal, sind ja hoffentlich alle ein bisschen schlauer geworden.
Ja.
Und wenn man halt die ganzen Programme und diese ganzen Fachanwendungen eben Open Source macht, sie richtig ausschreibt und ziemlich viele Sachen eben auch in Browser bringt und dann funktioniert das alles auch. Ja, das Problem ist ja bloß, die hatten halt irgendwelche alten DOS-Anwendungen und halt irgendwelche ganzen vielen Word-Formulare und wenn du die halt, ja, wenn du diesen Workflow halt nicht anpasst, sondern ihn so alt lässt, dann hast du halt diese ganzen Probleme. Und dann, klar, klappt es mit LibreOffice eben nicht so. Aber man kann ja seine Workflows auch erstmal richtig digitalisieren, so dass es sozusagen alles im Browser funktioniert oder was weiß ich, alles auch auf jedem Betriebssystem funktioniert, dann hast du diese Schmerzen nicht. Ich glaube, das war halt
ich
das große
mir halt
Problem.
Ich stelle mir halt da eigentlich so ein bisschen die Frage, für was brauchen wir eigentlich noch was? Also, was ist der Browser eigentlich geworden?
Ja, das ist alles. So
eines der Hauptbetriebssysteme, was wir verwenden heutzutage.
Ja, also wir starten eigentlich ein Betriebssystem dafür, dass wir einen Browser starten können am Ende, indem wir dann alles machen. Also ich sehe jetzt hier, Studio Link läuft ja auch gerade über den Browser, wobei es jetzt nativ natürlich auf dem Rechner hinten dran läuft. Aber die Oberfläche ist halt jetzt auch einfach im Browser gemacht.
Ja, ist das doch okay, oder?
Ja, ich muss
gestehen,
solange
es läuft, ist
das ich entwickle das auch teilweise so. Ich hab auch eine Anwendung für unsere Teststation hier geschrieben, damit wir halt die Dokumente leichter ausfüllen können. Und weil es halt einfach ein bisschen zu kompliziert war, den ganzen Kram immer händig zu machen und Co. Und da habe ich das halt dann natürlich auch schnell so geklöppelt, dass ich das dann im Browser am Ende öffne, ja. Also es ist zwar eine Go-Anwendung, die ich geschrieben habe, dass ich sie halt hier unter Linux entwickle und auf dem Windows-PC dann anwenden kann am Ende. Aber ich starte halt einfach eine Web-Oberfläche, in der man das dann eingibt. Ja.
Genau. Das ist doch schön.
Nee, also Fachanwendung alle in den Browser und nicht mehr so viele Probleme und alle Verwaltungen auf Linux umstellen, bin ich voll dafür. Und ihr müsst alle mitmachen. Gut, dann habt ihr noch irgendwas Interessantes um den Koalitionsvertrag oder irgendwas, was man da erwähnen sollte? Nee, das war schon die interessanteste Stelle.
Bis auf Hanf eigentlich nichts, ja.
Gebt das Hanf frei. Ja. Nee, sonst ist mir noch aufgefallen, dass mittlerweile echt viele Webseiten dunkel geworden sind. Also wenn ich so sag hier Linux, ich will dunkel sein und Browser, ich will dunkel sein, dann ist es doch, sind es immer mehr. Selbst Tagesschau schaltet auf ein dunkles Theme um. Also
ja,
ich,
das ist gut,
weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Also das ist so mein Takeaway noch von diesem Jahr. Also viele Webseiten haben sich jetzt darauf eingestellt, dass Leute irgendwie dunkel mögen.
Ja, also nicht dunkel mögen, sondern dass du halt das im Betriebssystem sogar einstellen kannst, dass der halt eben zu einer bestimmten Uhrzeit dunkel wird und dann passen sich halt alle Fenster an und auch die Webseiten witzigerweise. Also
ja. Das macht schon Sinn, ja.
Müssen wir das vielleicht bei Radio Tux auch mal einbauen. Mal schauen. So.
Wobei ich mir manchmal nicht so sicher bin, ob ich lieber hell haben möchte oder dunkel. Also ja, schwank ich irgendwie so immer hin und her.
Geht mir auch so. Manchmal denke ich, jetzt ist aber doch wieder, jetzt könnte man auch wieder mal ein bisschen mehr Licht reinbringen, das Ganze.
Ja.
Ja. So, sonst noch irgendwelche schönen Worte, die ihr uns oder den Hörern mit auf den Weg geben wollt für 2022. Das klingt ja schon wie die Zukunft.
Ja, also ich denke mal, nutzt auf jeden Fall die Feiertage, auch wenn leider die meisten irgendwie an den falschen Tagen der Woche fallen. aber trotzdem nutzt die Zeit jetzt zwischen den Jahren ein bisschen, wenn ihr frei habt, euch ein bisschen mit eurem Hobby zu beschäftigen und das ein oder andere, vielleicht auch die ein oder andere Linux-Distribution auszuprobieren.
Genau, ihr hattet ja jetzt, wir haben ja viele vorgestellt.
Genug Inspiration, ja.
Oder auch das ein oder andere Digitalisierungsprojekt durchzuführen. Also das ist so von meiner Seite, nutzt halt eure Zeit und genießt nochmal die Ruhe vor dem Sturm 2022. Wir hoffen alle, dass es nächstes Jahr besser wird.
Genau, nächstes Jahr, das Jahr des Linux-Desktops.
Genau.
Ja, genau.
Wir hatten dieses Jahr das Jahr des Linux im Weltraum und nächstes Jahr wird das Jahr des Linux-Desktops.
Wird Linux auf der Erde, genau.
Ja.
Also zumindest in Schleswig-Holstein. Ne? Gucken wir mal, wer noch mitmacht. Wie gesagt, alle sind aufgerufen, sich da zu beteiligen und ihre jeweiligen...
Über die Feiertage. Könnt ihr ja natürlich auch schon mal Linux bei euren Verwandten installieren.
Auch gut,
falls ihr da Corona-Maßnahmenmäßig die Möglichkeit zu habt, ne, das ist schon erster großer Schritt, dann kommen wir vielleicht über die Feiertage mal auf die, was waren es jetzt, 4% in Deutschland Nutzung, vielleicht das, oder 5.
Ja, nee 4 wäre schon genial. Da wäre ich schon froh. Genau.
Ja, die schaffen wir.
Also
dann vielleicht seid fleißig am Umwerben bei allen, wo jetzt Windows 11 aufpoppt als Update, schiebt die schön rüber zu Linux. Wir haben euch
das
ein paar schöne
die.
Linux-Distributionen
genau, das
genannt.
Das merken die nicht.
Ja, du sagst denen einfach, ach, ich muss mal hier den PC aktualisieren.
Genau.
Und installierst einfach mal so ein Linux drauf. Wir haben ja genug da vorgestellt jetzt, die dann so ähnlich aussehen wie Windows. Die merken es nicht.
Genau, ich stelle mal auf Windows 11 um und dann, ups, war es ein, wie hieß diese Linux-Distribution?
Zorin,
genau, dann ist es Zorin.
Genau.
Aber dann aber auch wirklich Nägel mit Köpfen machen, das Handy mit integrieren und Co., weil dann wollen sie nämlich auch nicht mehr zurück.
Genau, ja.
Wunderbar. Dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Während den Feiertagen. Gerät.
Genau. Und auch im Jahr 2022. Genau, wir hören uns auf jeden Fall wieder und versuchen euch dann durch das nächste Jahr zu bringen. Und es passieren bestimmt viele spannende Sachen. Und Linux wird auf jeden Fall dabei sein. Na dann, bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2021 unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Manitou.